fällt schwer. Die Menschen waren mutig.
Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen und
Heim,
wir sind in den letzten Zügen von unserer Kitabah-Ahadas-Vertiefung. Letztes Mal haben wir über Absatz 184 eine Vertiefung gehabt, die hat sich, glaube ich, über zwei Sessions erstreckt und da ging es um die Treulosigkeit und die Gegnerschaft von Misa Yahya und haben da in diesem Lichte die Biografie von ihm reflektiert und überlegt, wie sich diese Dialektik von Licht und Dunkelheit, also von der Größe der Manifestation gegenüber seinen Widersachern in der Geschichte der Entfaltung des Planes Gottes ausgedrückt hat. Und sind dann zu einigen anderen Schlussfolgerungen für unser persönlich-ethisches Denken gelangt. Und jetzt nahtlos machen wir mit Absatz 185 weiter, der ja an 184 anknüpft. Das ist ja noch eine Ermahnung, die noch weiter an Misa Yahya gerichtet ist, die aber allerdings für uns alle nochmal interessant sein wird. Und dann machen wir auch schon unmittelbar weiter mit 186 heute. Reinhard hat das Vorrecht, das heute zu zitieren für uns, ja?
Dies ist Gottes Rat. Würdest du ihn doch beachten? Dies ist Gottes Gnadengabe. Würdest du sie doch annehmen? Dies ist Gottes Rede. Würdest du sie doch begreifen? Dies ist Gottes Schatz. Könntest du es doch verstehen?
Ja, also in Anknüpfung an den vorherigen Abschnitt, der Misa Yahya adressiert hat und Seyyid Muhammad Esfahani, dem sogenannten Antichrist der Bahá'í-Offenbarung, richtet sich hier also seine Heiligkeit Bahá'u'lláh auch mit diesem Absatz an Misa Yahya und aber auch an die gesamte Schöpfung, indem er ja die Weisung des vorangegangenen Abschnitts, welcher im Kern besagt, dass sich ihm als dass wir uns ihm als dem Herrn zuzuwenden haben. Das bezeichnet er als den Rat, die Gnadengabe, die Rede und den Schatz Gottes. Das wird nochmal hervorgehoben als die wichtigste Weisung für die Menschheit, dass Baha'u'llah im Endeffekt er als Manifestation, die Manifestation, die Offenbarung der Gnadengabe Gottes ist und dass eben die Annahme seiner der größte Schatz Gottes ist, der der Menschheit zuteil geworden ist. Die Bezeichnung hier von Gottes Schatz ist ganz wichtig. Es ist nämlich eine Anspielung auf einen sehr bedeutsamen Hadith aus dem Islam, in dem es heißt, dass Gott ein verborgener Schatz war, der wünschte, gefunden zu werden und deshalb die Schöpfung werden ließ. Das ist dieser sogenannte Hadith Konto Kanz Mahfian, ja? Und die Zuwendung und Anerkennung Baha'u'llahs stellt dabei also die Verwirklichung von diesem mystischen Symbol dar, eben, dass Gott ein verborgener Schatz war, der wünschte, gefunden zu werden und deswegen die Schöpfung werden ließ. Das heißt, die Anerkennung Baha'u'llahs ist der Gipfelpunkt von diesem Schöpfungsakt und der Schöpfungsabsicht Gottes, der ein verborgener Schatz war und wollte, dass die Schöpfung zu ihm findet. Und der Gipfelpunkt eben der Zuwendung zu Gott ist in der Manifestation Baha'u'llahs an diesem heutigen Tag. Das bedeutet, das nimmt auch den früheren Offenbarungen und der Menschheit in der Evolution ja nichts weg. Das war also ein Progress. Ein Reifeprozess, dass die Menschheit in diese Reife gelangen konnte, um eben nun in der Lage zu sein, die Fülle der Herrlichkeit von Gott als verborgenem Schatz anzuerkennen. Also die ganze Menschheit stellt also einen menschlichen Leib dar, einen menschlichen Körper. Und genauso wie die Menschheit in der Kindheit, im Jugendalter, also ein einzelner Mensch, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener immer derselbe Mensch ist, und die Potenziale von ihm, seine Fähigkeiten schon latent in der Kindheit gegeben sind, aber sich erst im Erwachsenenalter ausdrücken, so ist es eben also auch mit der Evolution der gesamten Menschheit zu sehen, weil das sage ich, um vorzubeugen der Frage, wie einerseits Baha'u'llah ja der Verheißene aller Zeitalter ist und das ein besonderes Zeitalter in der Geschichte des Universums, aber gleichzeitig dann eben hervorzuheben ist, dass alle Offenbarungen ja für die Menschheit einen Zweck erfüllt haben und dass die Menschheit ja immer irgendwie an der Gegenwart Gottes durch die Anerkennung der Manifestation teilhaftig wurde. Also wir müssen es hier im Lichte eines Reifeprozesses der Menschheit betrachten, der sehr natürlich ist, weil wir als einzelner Mensch ja auch stetig eine Reife hinter uns lassen, bis wir dann eben den Lebensabend erreichen. Und so ist es mit der Menschheit als Ganzes auch. Die kollektive Menschheit stellt einen menschlichen Körper dar, der also über verschiedene Phasen hinweg gereift ist, um nun in der Lage zu sein, eben die Größe von der Herrlichkeit dieses verborgenen Schatzes, der Gott war, also den Gott, der Gott, der darstellt in diesem Hadith, den eben anerkennen zu dürfen. Also ist die Anerkennung Baha'u'llahs, ultimately speaking, der Gipfelpunkt für die Schöpfungsabsicht, der Grund, warum das Universum erschaffen ist. Und alles andere war eine Wegweisung für dieses Zeitalter. Dabei also schwingt in diesem Absatz und diesem wiederholten Aufruf von Baha'u'llah, würdest du ihn doch beachten, also sein Ratschlag, der sich hier wiederholt, würdest du sie doch annehmen, würdest du sie doch begreifen und könntest du es doch verstehen. Das stellt das Konzept des freien Willens in den Mittelpunkt, Freunde. Wenn wir diesen Absatz lesen, muss uns das bewusst sein. Baha'u'llah nennt hier also immer wieder diese Ermahnungen, dass du es doch verstehen würdest. Ja, dass du es doch anerkennen würdest, weil es hier um den freien Willen geht. Misa Yahya, also als Geschöpf von der Göttlichkeit Baha'u'llahs, wird nicht zu seinem Glück gezwungen, sondern es ist im Endeffekt ein Willensentscheid, der von Misa Yahya selbst kommen muss. Genauso, also es geht ja um die ganze Menschheit. Also passend dazu heißt es dann in einer wesentlichen Textstelle der Schriften Baha'u'llahs dann auch, das finden wir in der Ehrenlese, da offenbart seine Heiligkeit Baha'u'llah, er, der Morgen der Wahrheit, ist ohne Zweifel durchaus imstande, eigensinnige Seelen aus dem Fernsein zu erretten und sie dahin zu bringen, sich seinem Hofe zu nähern und in seine Gegenwart zu gelangen. Hätte es Gott gefallen, er hätte sicherlich alle Menschen zu einem Volk gemacht. Seine Absicht ist jedoch, die im Geiste reinen und im Herzen losgelösten zu befähigen, vermöge ihre eigenen, angeborenen Kräfte zu den Küsten des größten Meeres aufzusteigen, damit dadurch jene, die die Schönheit des Allherrlichen suchen, von den Eigensinnigen, die die Schönheit des Allherrlichen, damit die, die die Schönheit des Allherrlichen suchen, von den Eigensinnigen und den Verderbten unterschieden und getrennt werden. So ist es von der Allherrlichen strahlenden Feder verordnet worden. Ja, so viel dann zu diesem Absatz. Ich meine, alles andere, was mit Misa Yahya und den Ermahnungen hinsichtlich seiner Person dann zusammenhängt, haben wir schon die letzten zwei Sessions über reflektiert. Sodass wir dann zu Absatz 186 kommen können, wenn die Freunde möchten.
Einen Halt, magst du
Ja,
machen?
ich bin noch bei Stimme.
Wunderbar.
Dies ist ein Buch, das für die Welt zur Lampe des Ewigen geworden ist, zu seinem geraden, nicht in die Irre führenden Pfad inmitten der Völker der Erde. Sprich, dies ist der Morgen göttlichen Wissens, zu denen gehört, die verstehen, und der Dämmerort der Befehle Gottes, so ihr zu denen gehört, die begreifen.
Gibt es dazu Gedanken oder erste Anregungen der Freunde? Ansonsten, ich meine, die Gedanken können ja auch gesammelt werden und man kann dann am Ende der Session sicher nochmal Fragen oder Gedanken teilen.
Aloha.
Ja, Alapa, wolltest du etwas teilen dazu?
Man kokolam na. Man
Okay,
tatso
danke.
kumada
Schon mal die
pi
Bejalasse.
aus Costa Rica.
Ja, schön, schön, dass du da bist.
Merci, merci.
ja, also der Absatz 186, dieser höchst erhabene Abschnitt, zeugt also mit den Bezeichnungen, die einen unverkennbaren Bezug zu verheißenen Erwartungen der früheren Religionen aufweisen, einmal mehr also für die unvergleichliche Stufe und einzigartige Herrlichkeit des Kitab Ardas, dessen Offenbarung eben dergestalt eigentlich die Erfüllung aller vorangegangenen heiligen Bücher zeitigt. Also die Erfüllung der Erwartungen der früheren Bücher. Weil wenn wir jetzt ganz genau diesen Abschnitt gucken, das sind alles messianische Titel, prophetische Titel, die bezüglich der Eschatologie, also der Endzeiterwartung der früheren Religionen benutzt werden. Und Baha'u'llah greift die einmal mehr auf, bezieht sie auf seine Sendung spezifisch auf den Kitab Ardas. Die Betitelung des Kitab Ardas nämlich als Lampe des Ewigen. Das ist ein unweigerlicher, unverkennbarer Bezug zum berühmten Lichtvers des Koran, in dem es heißt, Allah ist das Licht zwischen Himmel und Erde, das Gleichnis seines Lichtes ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe findet. Die Lampe ist wie in einem Glas, das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem Baum, einem Ölbaum, der weder des Ostens noch des Westens ist. Übrigens, das, was wir in den Gebeten häufig lesen mit dem Baum, der weder des Ostens ist noch des Westens ist, ist aus diesem Vers aus dem Koran, aus dem sogenannten Lichtvers. Das ist sehr berühmt, das ist einer der berühmtesten Verse im Koran, Sure 24, Vers 35. Und dann geht es ungefähr weiter in dem Vers, also angezündet von diesem Ölbaum, der weder vom Osten noch vom Westen ist, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Gott leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Gott prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Gott kennt alle Dinge. Ja? Das ist ein sehr, sehr, sehr berühmter, wichtiger Vers. Wenn jetzt ein Rathori oder Erika gerne darauf bestehen, dass wir dazu eine Vertiefung haben zu diesem Lichtvers, dann können wir das gleich in einem Moment machen. Also auf jeden Fall ist hier die Lampe des Ewigen eine Referenz zu diesem Lichtvers, den Baha'u'llah also mit der Offenbarung des Ketabach das gleichsetzt. Während Baha'u'llah also das in diesem Gleichnis des Koran erwähnte Licht selbst ist, stellt also der Ketabach das, wie dieser Absatz zu versinnbildlichen scheint, die Lampe dieses ewigen Lichtes dar. Baha'u'llah ist das Licht Gottes. Und die Lampe, wo dieses Licht erstrahlt, ist natürlich seine gesamte Offenbarung, aber spezifisch, historifiziert, hier der Ketabach das an dieser Stelle. Die Bezeichnung dann des geraden, nicht in die Irre führenden Pfades, auch aus diesem Absatz. Das ist in diesem Absatz ein Schriftbezug zum Koran und hat auch wieder messianischen Charakter. Dabei würde es sich nämlich um eine Anspielung auf den Siratul Mustaqim aus dem Koran handeln. Das ist eine Redewendung, also ein Ausdruck, Siratul Mustaqim, der gerade Pfad, dem im Koran eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung zukommt. As-Siratul Mustaqim, der gerade rechte Pfad, auf dem der Mensch ihm zu Gott gelangt, wird in der ersten Sure des Koran, der sogenannten Sure Fatiha, genannt, wenn es heißt, leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen du zürnst und nicht der Irrenden. In der islamischen Tradition, also in diesen Hadithen, heißt es auch, dass am jüngsten Tag der gerade Pfad in Form einer Brücke erscheint, die schmaler ist als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Und nur die Rechtschaffenen können über diese Brücke gehen, alle anderen werden von dieser Brücke fallen, in die Hölle gehen und da wird mit ihnen abgerechnet. Baha'u'llah sagt also tatsächlich, dass diese Brücke, ja, natürlich seine Offenbarung ist, er selbst ist, aber nochmal spezifisch der Ketabach das. Das ist die Brücke eben, die zum Paradies führt, was dann wie sagt man, das Paradies des Wohlgefallens Gottes ist, der Vereinigung mit Gottes Wohlgefallen und die Hölle eben die Ferne von dem göttlichen Wohlgefallen. Und also wie die islamische Theologie dann sagt, wer über diese gespannte Brücke geht, erreicht das Paradies, während jeder, der von ihr stürzt, ins Höllenfeuer fällt. Den geraden Pfad deutet Baha'u'llah an verschiedenen Stellen als die Anerkennung seiner Stufe und als seine welterlösende Offenbarung, die in Bezug auf diesen Abschnitt eben des heiligsten Buches in der Herabsendung des Kitab das gipfelt. Also seine gesamte Offenbarung ist diese Brücke und seine Offenbarung gipfelt oder wird zusammengefasst, kapsuliert im Kitab das. Die Bezeichnung eben vom, das sage ich schon mal ganz kurz, weil Baha'u'llah benutzt ja die Redewendung oder den Ausdruck des Mutterbuches für seine gesamte Sendung. Einmal ist die gesamte Sendung Baha'u'llah, seine 40 Jahre Amtszeit, das Mutterbuch. Deswegen hat Baha'u'llah auch keine Bücher geschrieben, wie im Koran zum Beispiel, dass wir dann sagen, Sure so und so viel, Vers so und so viel, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Die Schriftentechnik bei Baha'u'llah ist ja, dass er sozusagen einzelne Tabletts offenbart, die in der Summe das gesamte Buch seiner Sendung ausmachen. Und gleichzeitig wird der Titel Mutterbuch auch spezifisch für den Ketabach das benutzt. Deswegen ist also beides Ausdruck oder spiegelt beides eben denselben Gedanken wieder, dass einmal makrokosmisch die gesamte Offenbarung des Mutterbuches und wenn man will, mikrokosmischer eben der Ketabach das selbst, in dem sich die gesamte Offenbarung Baha'u'llahs nochmal in klein, in Mosaikform sozusagen, in Mosaikform von Offenbarung nochmal inszeniert. Es geht also, die gesamte Offenbarung Baha'u'llahs geht ja um den Aufbau der neuen Weltordnung, also es geht um etwas, was die ganze Welt betrifft, das ist was Riesiges. Aber gleichzeitig wird das ganze Thema Weltangelegenheit auch nochmal im Ketabach das zusammengefasst. Verstehen wir? Also im Endeffekt ist also beides das Mutterbuch, die gesamte Offenbarung, der Ketabach das, weil es hier also um die Erbauung der Welt geht. Dann jetzt kommen wir zur nächsten Bezeichnung. Die Bezeichnung vom Morgen göttlichen Wissens bezieht sich in diesem Abschnitt des Ketabach das auch auf eine sehr eschatologische Ankündigung des Islam, in dem mit dem Anbruch des verheißenen Morgens das Erscheinen Gottes verknüpft wird. Was meine ich hier? Hab's häufig schon erwähnt. Den sehr berühmten Kamel-Hadith, auch genannt Hadith der Wahrheit. Erinnern wir uns, dass Kamel ist der Diener von Imam Ali, mit ihm auf einem Kamel sitzt und dann Imam Ali über die Wahrheit fragt und Imam Ali in fünf Etappen sozusagen ihm erklärt, was die Wahrheit ist und dann nach der fünften Aussage sagt, also ich fasse es gerade hier zusammen, wir haben ja schon mal ausführlicher darüber gesprochen, Siehe, dass sozusagen ein Licht angebrochen ist. Es zeitigt also den neuen Morgen. Jetzt ist keine Zeit mehr für Fragen. Mach die Lampen aus, denn sozusagen der Morgen ist nah, sinngemäß, ja. Das heißt, darüber hatten wir schon mal gesprochen und das auch mal ein bisschen zum Gegenstand unserer Interpretation gemacht, wie wir sie eben aus den Heiligen Schriften von Bab und Baha'u'llah dann vorfinden, die Interpretation. Der Begriff der Morgenzeit geht also in diesem Zusammenhang auf den also sogenannten Kamel-Hadith oder Hadith der Wahrheit zurück. Und ja, da hatte ja Imam Ali fünf Etappen genannt, was die Wahrheit ist. Da Kamel immer den inneren Sinn dieser kryptischen Aussprüche und die Umschreibungen nicht begreift, äußert er nach jedem Satz, bitte erklär mir mehr darüber. Und Imam Ali fügt immer eine weitere Antwort hinzu. Und nach seiner fünften Antwort sagt dann Ali jedoch abrupt, dass die Morgendämmerung angebrochen ist und die Wahrheit erschienen sei, sodass kein weiteres Fragen mehr von Bedeutung wäre. Und diese fünfte und finale Aussage lautet dabei aus diesem Hadith der Wahrheit: Schau, ein Licht ist aus der Morgendämmerung der Ewigkeit hervorgestrahlt und seine Strahlen haben die innerste Wirklichkeit der Tempel, der Einheit Gottes durchdrungen. Lösche die Lampe, denn der Morgen ist angebrochen. Und der Morgen, der bei dieser Aussage Imam Alis mit schon fast eschatologischer Bedeutung versehen wird, ist in diesem Kontext die Offenbarung Baha'u'llahs, der Tag Gottes, ein Tag, wie ihn die Welt nie zuvor geschaut hat, der dann eben mit dem Kommen des Bab angebrochen ist. Und deswegen wurde der Bab in den Schriften häufig als der strahlende Morgen bezeichnet. Der Bab trägt den Titel, der strahlende Morgen, ja. Und der Tag Gottes ist dann Baha'u'llah, der Morgen ist sozusagen die Ankündigung des Tages. Und Imam Ali fasst eigentlich in diesem Hadith zusammen, dass alle Offenbarungen bis dahin eigentlich den Zweck hatten, diesen Tag, diesen Morgen anbrechen zu lassen. Der Hadith selber hat viele Ebenen der Bedeutung. Aber an dieser Stelle, warum überhaupt Imam Ali in kryptischer Weise Antworten gibt, obwohl er weiß, er sagt ja selber am Anfang, als Kamel ihn fragt, was ist die Wahrheit, sagt Imam Ali, was hast du denn mit der Wahrheit zu schaffen? Also als ob du überhaupt in der Lage wärst, das zu begreifen. Das ist eine große Frage von dir. Und dann Kamel wird demütig, sagt, ja, das ist richtig. Basically, ich kann natürlich nicht verstehen, aber von diesem Ozean an Wahrheit, der in dir wogt, vielleicht werden mir ein paar Tropfen zuteil. Ja, und ja, Imam Ali sagt dann also diese fünf Aussagen. Und das Interessante ist, Imam Ali weiß ja, Kamel schafft das nicht, die Gewalt dieser Aussage über die Wahrheit zu begreifen. Warum drückt er es dann in dieser kryptischen Form aus? Ja, mit vier, fünf aufeinanderfolgenden Aussagen. Weil das eigentlich ausdrückt, dass die Wahrheit in den früheren Religionen nur beschränkt auch wahrnehmbar war. Es musste dieser Tag der Enthüllung der Wahrheit kommen. Der Tag des Kommens Baha'u'llahs ist der Tag von dem Advent der Wahrheit. Die Erscheinung der Wahrheit. Die Enthüllung der Wahrheit. Apokalypse, die Enthüllung, die Offenbarung. Die Enthüllung also der Wahrheit findet statt. Und die Menschheit kann also die Wahrheit nur bis zu einem begrenzten Maß verstehen, bis diese Offenbarung kommt. Und wenn wir so wollen, ja, natürlich stehen diese fünf Ebenen, die Imam Ali nennt, die haben im Bab eine ganz, ganz, ganz tiefe Bedeutung, die der Bab selber auf die verschiedenen Jahre seiner Sendung bezieht. Ja, bis zu seinem Märtyrertod. Aber in einem anderen Sinn können wir natürlich sagen, das sind die vorangegangenen Sendungen, die halt die Wahrheit kryptisch transferiert haben an die Adressaten, weil einfach das Verständnis für Wahrheit noch gefehlt hat. Also in diesem größten Sinne, in diesem größten Maße, wie das eben von Baha'u'llah offenbart werden sollte. Also der Morgen ist immer ein Hinweis auf das Erscheinen Gottes. Der Morgen ist also etwas Heiliges in den Heiligen Schriften tatsächlich und wird dann eben mit dem Erscheinen Gottes gleichgesetzt. Jetzt habe ich letztes Mal das gesagt, das sage ich nur, damit diese Frage nicht schon später nochmal kommt. Der Morgen wird auch manchmal getadelt. Ja? Also er wird einmal sehr heilig verklärt in der Bibel und im Koran. Manchmal wird er aber negativ erwähnt. Und da bezieht er sich auf Luzifer, dessen Manifestation oder Erscheinung Misa Yahya war, oder so in der Summe alle, die dem Bündnis Gottes untreu werden, weil sozusagen Luzifers Name ja mit der Morgendämmerung oder der den Morgen bringt, der zusammenhängt und sozusagen hatte Misa Yahya, das habe ich ja schon gesagt, als es in den letzten zwei Sessions um ihn ging, er hatte den Titel des Bab, strahlender Morgen, auf eine andere Art und Weise auf sich bezogen, als ewiger Morgen, Super Azal. Und da bezieht sich also die negative Konnotation des Morgens, wie wir sie auch beim Prophet Amos finden. Wenn es heißt, der Herr der Herrlichkeit wird die Nacht bringen am Morgen. Das heißt, er wird den, der sich gegen ihn erhebt, ihn wird er wie sagen, negieren in seinem Einfluss, den er in der Welt des Seins haben wird, seinen destruktiven Einfluss negieren. Ja? Ja, also im Endeffekt aber, wenn der Morgen immer in einem Zusammenhang mit Gott gebracht wird, bezieht sich das natürlich auf den Bab, gleichzeitig auf dieses Prinzip, dass eigentlich der Tag Gottes erschienen ist und der Urwille von Er ist Gott nunmehr in den Modus des Ich bin Gott auf Erden erschienen ist. Übrigens, deswegen feiern wir auch Ayyamaha. Ayyamaha sind die Tage, an denen wir gedenken, dass der prophetische Zyklus abgeschlossen ist und dass nun Gott selbst in erster Person von er ist Gott zu ich bin Gott nunmehr erschienen ist, ja. Und zu diesem Thema gibt es ja zuhauf jetzt noch Gedanken, Konzepte, die man teilen kann. Haben wir immer mal wieder versucht hier in diesen 3 Jahren, in denen wir diese Ketabach-das-Vertiefung gemeinsam haben dürfen. Ja, nun, die Lampe, die am Ende ausgelöscht werden soll, da die Morgendämmerung erstrahlt, steht für das Wissen und die Erkenntnis der Menschen. Wie bei Imam Alis Hadith, ja? Macht die Lampe aus, die Morgendämmerung ist da. Die Erkenntnis der Menschen, wohingegen das Sonnenlicht bei der Morgendämmerung die Offenbarung Gottes ist. Die Lampe vermochte zwar Licht zu spenden, doch schwindet ihre Leuchtkraft zur Bedeutungslosigkeit dahin, wenn natürlich die Sonne am Morgen selbst erscheint. Nicht mehr das Wissen also, das bei den Menschen im Schwange ist, man kann auch sagen, nicht mehr die Maßstäbe, die die Menschen gesetzt haben für die Wahrheit, sondern allein das schöpferische Licht Gottes, das der Menschheit durch die allumfassende Offenbarung Baha'u'llahs und seines Mutterbuches zuteil wird, erleuchtet nun in diesem Zeitalter den Menschengeist, das Bewusstsein der Menschen, erleuchtet in diesem Zeitalter das Denken der Menschen und begünstigt den Fortschritt der Welt. Doch ist, wie in diesem Abschnitt dann gemahnt wird, Verständnis und Begriffsvermögen notwendig, um die Größe des Kitab ar-Raqdas zu erkennen. Dies deckt sich natürlich auch mit dem Aufruf Baha'u'llahs an seine Anhänger, den Kitab ar-Raqdas nicht bloß zu lesen, sondern über ihn nachzusinnen, in dem Bestreben, ihn in der Tiefe seiner Mysterien und in der holistischen geistigen Wirklichkeit zu begreifen. Darüber hatten wir in unserer allerersten Kitab ar-Raqdas-Session mal gesprochen, dass Baha'u'llah ein Vers offenbart hat, wo er sagt, gesegne die, die ihn lesen, gesegne die, die darüber nachsinnen, gesegne die, die ihn begreifen und ihre tieferen Mysterien sozusagen eindringen. Ja? Also es ist nicht nur ein bloßes Lesen, was von uns abverlangt wird mit dem Kitab ar-Raqdas, sondern natürlich lebenslange Kontemplation. Ja, Elke, bitte.
Weil du dieses Haar gerade hattest, ist denn mit Baha'u'llah der abrahamische Zyklus abgeschlossen, weil er doch aus Abraham gemacht hat? Ist das damit dann als abrahamischer Zyklus beendet mit den Propheten?
Ja, wenn man so will, also jetzt im tieferen Sinn ist mit Baha'u'llah natürlich jeder Zyklus beendet, den wir irgendwo in der Historie der Religionen ansetzen würden. Man nennt ihn Tag, also technisch korrekt würden wir ihn den adamitischen Zyklus nennen, weil er sozusagen auf diese erste Figur in der Theologie und in der Narrative, die wir so kennen, in der historischen figurativen Narrative so kennen und so, da darf von Adam ausgehend dieser ganze Zyklus in Abraham erscheint und eine doch sehr wichtige Schlüssel Rolle inne hat in dem Plan Gottes und in der Erscheinung der fortschreitenden Gottesoffenbarung, den Zyklus oder wie wir ihn auch sonst nennen wollen würden, den abrahamitischen Zyklus oder wie auch immer, den Zyklus eben den für den Mohammed das Siegel der Propheten war. Dieser Zyklus insgesamt ist von Baha'u'llah abgeschlossen und mit ihm beginnt der Tag Gottes, das Erscheinen Gottes auf Erden. Und die Ayyame Ha, weil Ha sozusagen der erste Buchstabe ist von dem Bekenntnis eben zur Einheit Gottes, Hovallah. Die Ayyame Ha, darüber hatten wir schon gesprochen, weil wir hatten ja Absätze im Kitabach, das dazu. An dieser Stelle hoffe ich, erlaubt ihr mir eine kurze Wiederholung, weil die Frage von Elke das anbietet. Die Ayyame Ha stehen ja laut Baha'u'llahs Absatz im Kitabach, also im Kitabach, das außerhalb des gängigen Flusses im Kalender, ja? Weil der Kalender ist ja nach den 19 Monaten strukturiert. Die Ayyame Ha kommen vor den letzten Monat. Und der letzte Monat ist nach dem Bab benannt, Allah. Und der erste Monat und auch der erste Tag, Nowruz. Und auch der erste Monat, also Nowruz und der Monat, heißen Baha. Okay? Häufiger als Nowruz, weil das so diese persische Konnotation ist, wird von Baha'u'llah selber Yomul Baha benutzt als Bezeichnung für Nowruz, ja? Der Tag Bahas. So, das heißt also im Endeffekt, warum steht Ayyame Ha jetzt außerhalb des natürlichen Flusses der Tage? Weil Ayyame Ha für die Transzendenz Gottes steht. Wenn also alle Tage im Kalender einen Namen haben, alle Namen im Kalender, auch die Wochentage, alle die Monate, haben ja Bezeichnungen von Gott, Elke. Ayyame Ha steht für die unmanifestierte Wirklichkeit des Göttlichen, also für die transzendente Wirklichkeit des Urwillens, der deswegen nicht unter die Bedingungen von Raum und Zeit fällt. Und deswegen sagt Baha'u'llah, dass Ayyame Ha nicht von den Tagen und Nächten des Kalenders begrenzt wird. Und deswegen kommt die so ein bisschen unzusammenhängend in den Kalender, ja? Weil wir sind jetzt nicht am Ende des Kalenders, sind jetzt nicht am Anfang des Kalenders, sondern irgendwo, dann halt vor dem letzten Monat. Das heißt, es soll das Transzendente repräsentieren, was ja also für Gott steht. Und während also in der Welt von Raum und Zeit, für den ja der Kalender steht, 361 ist ja die Zahl des Kalenders, 19 mal 19. Und 361 hat den Zahlenwert Kolleschei, Elke. Kolleschei bedeutet alle Dinge, all things. Und alle Dinge meint im wahrsten Sinne des Wortes alle Dinge, die du benennen kannst, die kannst du nur benennen, wenn sie Raum und Zeit sind, sonst existieren sie ja nicht. Alles in Raum und Zeit, meint der Bar, wenn er sagt Kolleschei. Und Kolleschei, also ist dieses 361, das repräsentiert der Bahai-Kalender. 361 Tage müssen es also sein. Wegen dieser Zahl, die ist wichtig hier. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell, Elke, was ich gerade sage. Also, 361, wahrscheinlich ist es zu schnell. Aber ich will nur sagen, Worst Case ist, die Freunde wissen, es gab Tage, da haben wir noch schneller geredet. Mittlerweile haben wir
Ja, eine
versucht, uns
Wiederholung
in
auch,
den 3 Jahren zu
richtig.
erziehen, mal ein bisschen langsamer zu reden. Also auf jeden Fall, 361 steht für alle Dinge, also für Raum und Zeit, für dieses Kontinuum der Existenz. Ayamaha steht also für das Göttliche, was also außerhalb der Bedingungen von Raum und Zeit steht. Und das wurde in den früheren Religionen mit Er ist Gott wiedergegeben. Also Gott ist sozusagen weg, ist eine fremd in sich stehende Wirklichkeit, die nicht in die Rahmenbedingungen von Raum und Zeit manifest ist. Seine Eigenschaften sind manifestiert. Er ist deswegen also außerhalb dessen und deswegen er ist Gott. Und die Manifestationen sind Repräsentanten der Namen Gottes in der Sphäre von allen Dingen. Mit Baha'u'llah ist das Göttliche nun, der Urwille, in der Fülle seiner Herrlichkeit in Raum und Zeit erschienen. Ayyamaha feiern wir nicht, weil es einfach nur eingeschobene Tage im Kalender sind. Ich weiß auch nicht, warum wir nach 180 Jahren Bahá'í-Geschichte immer nur diese eine Begründung kennen. Die wahre Begründung ist, dass wir damit zelebrieren, dass mit Baha'u'llah Gott erschienen ist. Und das bedeutet ergo, der Zyklus von Adam, Abraham bis Mohammed, der ja das Siegel der Propheten war, ist abgeschlossen. Das war eine vorangegangene Art der Weise der Dynamik zwischen Gott und Mensch. Über er ist Gott und ein Repräsentant. Und nunmehr ist jeder Mensch ein Repräsentant. Deswegen ist ja jeder Tag im Bahá'í-Kalender mit einem Namen Gottes versehen, weil Baha'u'lláh Raum und Zeit einem Vergöttlichungsprozess unterzieht, weil er damit sagen will, das, was du Gott zugeschrieben hast, mit Er ist Gott, das bist du. Du bist dieses Er ist Gott. Und Gott in der Ich-Form ist in Baha'u'lláh erschienen, um dich dahin zu führen, das, was du Gott zugeschrieben hast, durch die Namen nun selber zu repräsentieren. Und das ist dementsprechend der Kalender, wie wir sehen. Das ist ein sehr, sehr, sehr tiefes Thema. Aber Ayyamaha zelebriert also die Erscheinung Gottes auf Erden. Deswegen Ayyamaha die Tage des Ha für Göttlichkeit. Die Tage der göttlichen Einheit. Also deswegen, er ist manifestiert als göttliche Einheit des Ha, Baha'u'llah. Und das Interessante ist jetzt, Elke, jetzt wird es sehr, sehr interessant. Sehr spannend und auch ein bisschen romantisiert. Warum sind die Ayyamaha und keine anderen Tage im Bahá'í-Kalender die Tage des Schenkens? Natürlich muss ein Bahá'í eigentlich, wenn er so will, jeden Tag versuchen, seine Mitmenschen zu beschenken. Irgendwie. Mit Gastfreundschaft, Bewirtung, Geschenke machen, materiell sogar die Ermahnung von Baha'u'llah. Natürlich, wenn man materiell das Wohl seiner Mitmenschen fördert, dann ist das in sich eine Riesengnade, die den Menschen zuteil wird selbst. Lehrarbeit, du beschenkst Menschen natürlich mit Erkenntnis, Wissen, all Dienst ist ja alles Geschenk für die Mitmenschen. Warum werden aber die Ayyamaha explizit als Tage des Gebens bezeichnet, wenn du doch als Bahai immer geben sollst, immer schenken sollst? Aber warum wird es hier explizit zur Pflicht gemacht nochmal? Weil, wir kennen es aus dem Gebet, Ruhm sei dir für deine Offenbarung der Liebe zur Menschheit. Das größte Geschenk Gottes für die Menschheit ist die Erscheinung von Baha'u'llah gewesen. Weil Ayyamaha uns dessen gedenken lässt, dass mit Baha'u'llah nicht nur eine Manifestation erschienen ist, als Hossein Ali Nuri Avatar, sondern weil Gott selbst erschienen ist, ist das im wahrsten Sinne des Wortes das größte Geschenk für das Universum, für alle Dinge, für Raum und Zeit. Die Offenbarung von Baha'u'llah ist das größte Geschenk und weil wir in Ayyamaha dessen gedenken, sind diese Tage auch moralisch-ethisch verpflichtend, die Tage des Schenkens. Du wurdest beschenkt als Repräsentant der Schöpfung mit dem größten Geschenk für die Schöpfung. Nicht nur für Elke und Rathori, für ganze Menschheit ist Baha'u'llah erschienen. Und diese Idee, dass du von dem ungefragt Schenkenden, der Gott ist, beschenkt wurdest, soll sich in deinem Betragen manifestieren, dass aus dir heraus an diesen Tagen Geschenke und Gaben an deine Mitmenschen ausgehen. Ja, diese Idee wird dann sozusagen in dem Moment dann manifest und repräsentativ zum Ausdruck gebracht. Reinhard, bitte.
Das ist genial, aber ich habe dich durchschaut, Schachnam. Du sprichst so schnell, dass wir schneller in dieses goldene Zeitalter kommen, oder?
Das ist so süß, wirklich, ja. Vielen,
Man
vielen
so rum funktionieren würde, dann würden wir alle auch schnell sprechen.
Dank. Wir müssen es versuchen. Schachnam ist ein Wegweiser.
Die Sache ist halt tatsächlich, also es tut mir wirklich leid, wenn es manchmal auch sehr, sehr schnell und viel wird, aber die Sache ist einfach, ich glaube, ich glaube wirklich unterbewusst, es geht um die Sorge, dass wir nicht genug Lebenszeit haben werden, um all diese Themen miteinander zu ergründen. Und deswegen, glaube ich, ja, Ist das
Ja, Lisa,
so, dass das halt irgendwie
danke für die
so hektisch kommt?
ausführliche Antwort. Ich habe jetzt gar nicht so eine ausführliche erwartet. Ich dachte nur, dass der Bogen jetzt gespannt wurde, dadurch, dass Abram sein Haar erhielt bis zu Bahá'u'lláh, dass quasi der Bogen jetzt zu Ende ist. Punkt.
Ja,
Ja,
übrigens,
das.
ja, der Bezug zu der Geschichte ist ja, dass Gott Abraham beschenkt mit dem Buchstaben halt, kommt wieder dieses Konzept von der Gabe, Gnadengabe, Berufung, Beschenkung und so weiter, ja. Das heißt also im Endeffekt, also der Buchstabe H, der hat ja sowieso eine ganz wichtige Bedeutung in allen religiösen Traditionen. Im Islam, weil er der erste Buchstabe ist, so für das Bekenntnis für Einheit Gottes. Dann in der christlich-jüdischen Tradition natürlich wegen Avram, der dann zu Abraham wird, wegen dem H. Und übrigens in der Zeit wird ja auch seine Frau beschenkt mit einem neuen Namen. Also Sarah wird dann, also Sarai wird dann zu Sarah und dergleichen. Und das andere ist ja, das ist der einzige Buchstabe, dem Namen Yahweh, der aus vier Buchstaben besteht im Original, in dem Hebräischen, doppelt vorkommt. Das heißt also, der Buchstabe hatte generell immer eine besondere Bedeutung in dergleichen, aber in der Geschichte von Abraham ist das ja so, dass Gott diesen Buchstaben schenkt und Gott, weil er eben selber diese Göttlichkeit ist, durch die Berufung von Abraham, weil da geht es ja um die Berufung von ihm, er bekommt als Zeichen seiner Berufung eben diesen Buchstaben. Und dann kommt ja, dass er den Bund eingehen soll mit Gott und dann alle die sich ihm zuwenden, sollen ja den Bund eingehen durch die Namensgebung, weil er hat selber einen neuen Namen erhalten. Sozusagen wurde erweckt von Gott zu einer Berufung. Und dann ist halt sozusagen die Beschneidung in der abrahamitischen Tradition, die es auch dann im Judentum gibt und später auch im Islam aufgegriffen wird, die kommt ja aus dieser Geschichte. Weil Abraham den Buchstaben H bekommt, er wird dann zu einer göttlichen Manifestation berufen, hat von Gott einen Auftrag bekommen. Und das Zeichen dafür, dass er dieses Bündnis mit Gott eingeht, ist dann die Namensgebung. Tag der Namensgebung ist ja immer der Tag der Beschneidung sozusagen auch. Übrigens auch der Grund, warum nach Weihnachten Silvester so nah an Weihnachten gefeiert wird oder so, weil es gab ja keine Festlegung, wann Christus geboren ist, wann war sein Namenstag, aber weil er aus der jüdischen Tradition kommt, muss der Namenstag von Jesus Christus auch innerhalb einer Woche fallen. Und wenn also Paulus oder sonst die Kirche den paganen Feiertag für Weihnachten auserwählt hatte für die Geburt von Christus, einfach so festgelegt hat, fixiert hat im Kalender, dann musste natürlich Silvester, Neujahr mit dem Namens, ist ja der Tag der Namensgebung von Christus aus seiner jüdischen Biografie heraus, der muss ja dann innerhalb von einer Woche gewesen sein und dementsprechend wurde das so bestimmt als Neujahr, als Silvester dann. Silvester übrigens, ja, der Name kommt ja vom Papst, aber ich meine, das ist sozusagen die Idee dahinter. Diese Namensgebung ist also entscheidend, jetzt ohne auszuschweifen, also im Endeffekt, die Namensgebung ist hier entscheidend, weil es ja sozusagen um eine neue Taufe geht. Taufe jetzt im Sinne von, das gibt es ja erst mit Johannes dem Täufer, aber Taufe im Sinne von eine neue Identität. Abraham wird also eine neue Schöpfung, indem er den Buchstaben H bekommt und er wird nicht nur eine neue Schöpfung, sondern das Menschliche in ihm wird verbunden mit dem Göttlichen. Indem er ja von Gott sozusagen seine Berufung bekommt, wird er ja mit Gott verknüpft. Die Verknüpfung mit Gott drückt sich in dieser Geschichte durch den Zusatz des Buchstabens H aus, weil das ja dieser Buchstabe ist, den Gott für sich selbst erwählt hat, indem er in seinem Namen diesen Buchstaben doppelt belegt. Wir wissen mittlerweile, dass in Jahwe, wenn dieser Buchstabe doppelt belegt wird, das ein Hinweis auf die zwei Manifestationen ist. Baha hat ja im Namen ja schon das Buchstaben H und Bab hat ja den Zahlenwert 5 und das ist auch der Zahlenwert für den Buchstaben H im Arabischen, ja und so weiter. Das heißt, über dieses Thema können wir jetzt bis übermorgen reden, Elke, und wäre immer noch nicht ausgelotet. Wahrscheinlich allerdings würden wir dann die Freunde in Zoom verlieren, wenn wir jetzt bis übermorgen das jetzt weiter in Details besprechen wollen würden. Aber auf jeden Fall, die Namensgebung ist nochmal festzuhalten. Die kommt ja auch in Badasht vor bei Baha'u'llah, ja. Baha'u'llah hat ja bei der Konferenz von Badasht den anwesenden Gläubigen, 81 Menschen waren ja insgesamt versammelt bei Badasht. Weißt du, was Badasht ist, Elke? Das ist da, wo Taher ja den Schleier gelüftet hat. Und im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, dass Schleier gelüftet wurde, sondern dass eigentlich der Signalmoment kam, dass tatsächlich die Eigenständigkeit und Größe der Offenbarung des Bab etabliert wurde im Bewusstsein der Menschen, ja. Und im Endeffekt hatte ja Baha'u'llah dort für alle Anwesenden ein Tablett offenbart und jedem der Anwesenden einen neuen Namen gegeben. Und Fatima Umm Sa'aleh, die ja vorher von Sayyid Qasim als Ghurratul Ain bezeichnet wurde, bekommt da den Titel Tahereh. Misa Muhammad Ali Barfurushi wird dort erst Quddus, okay? Und Baha'u'llah gibt sich selber dort den Titel Baha, ja. Der Bab hatte dann alle diese Titel bestätigt, ja, und gesagt, dass die Zunge der Größe diese Titel sozusagen offenbart hätte, ja. Aber im Endeffekt, worum geht es bei dieser Namensgebung? Es geht also um die neue Geburt. Neugeburt einer Identität. Die Annahme einer neuen Identität. Und diese neue Identität, geschätzte Freunde, die nehmen wir als Mensch an. Wir gehen im Leben ja mehrmals durch den Prozess der Identitätsfindung. Wenn du so willst, Elke, das ganze Thema Religion und Leben lässt sich ja zusammenfassen unter der Entwicklung von Identität. Ja, und die Identität entwickelt sich in der entscheidendsten Plattform des menschlichen Wesens. Was ist das? Sein Bewusstsein. Das Bewusstsein also wird sich einer Identität bewusst. Die Identität zu finden, ist der Sendungsauftrag der Religion. Das ist der Grund, warum wir auf Offenbarer kommen. Ja? Aber, weil ich habe euch ja gesagt, es gibt verschiedene Wege, wie man die Offenbarung an sich definieren kann. Ein soziologischer Ansatz ist tatsächlich ja Identitätsbildung. Das ist seit jeher, seit 1000 Jahren, der Grund, warum überhaupt Offenbarer erschienen sind. Die Identitätsbildung, ja. Wir leben in einer tiefen Identitätskrise aktuell als Menschen. Deswegen diese ganzen Geschichten mit dem Gendern und den Pronomen und bin ich they, them oder was ist da los und so. Das ist ja dieser tiefe Drang des Menschen, immer stetig etwas zu finden, mit dem er sich identifizieren kann. Viele tun das ja ganz hysterisch mit einem Fußballverein, andere mit ihrer Arbeit und Beruf oder andere, wie Abdul-Bahr sagt, mit Patriotismus und ihrer Länderzugehörigkeit. Aber es geht nicht, dass der Mensch keine Zugehörigkeit herhaben würde, weil das die urkosmischste Disposition des Menschen ist. Die Erringung und Erlangung von Identität. Das Identifizieren mit etwas, weil wenn das nicht ist, dann existierst du gar nicht. Das Bewusstsein muss, um sich etwas bewusst zu werden, einen Anknüpfungspunkt finden durch die Identität. Und die Identität drückt sich aus. Die Identität ist die Substanz des Namens, der Namensgebung. Die Namensgebung ist schon sehr wichtig in der religiösen Geschichte und ich sage ja mit ganz großer, weiter Brust, dass das überhaupt das Schlagthema schlechthin ist. Aber wir haben das in der Religionswissenschaft und der Theologie, auch in der Bahai-Gemeinde, noch nicht so ganz akzentuiert. Ich glaube, das ist was Neues, hervorzuheben, dass Religion um Identitätsbildung geht, ja? Weil das ist der Grund, warum in der ersten, einer der ersten Geschichten überhaupt Adam von Gott die Namen beigebracht bekommen von allen Dingen. Und dann heißt es ja, dass alle Engel sich vor Adam niederwerfen sollen, weil er kennt die Namen aller Dinge. Und die Engel sagen, wir kennen nur das, was du uns beigebracht hast. Aber Adam kennt alle Namen und kann alle Namen benennen. Dieses Namen benennen zu können, ist seit jeher ein Zeichen der Allmacht in der Offenbarung, ja? Und dieses in der Lage zu sein, eben Herr der Namen, so, das schreiben wir Gott zu, er ist der Herr der Namen und so weiter. Dieses Konzept der Namen ist sehr wichtig. Im verborgenen Wort, wenn es heißt, liebte es dich zu erschaffen, also erschuf ich dich, nun liebe du mich, damit ich deinen Namen nenne und deine Seele mit dem Geist des Lebens erfülle. Da geht es auch um um das Erlangen von wahrer Identität, von einer Identität, die für die du erschaffen worden bist. Nicht irgendeine Identität, sondern die Identität, die deiner Natur und deiner Wirklichkeit entspricht. Warum sagen wir denn zum Beispiel auch, dass der Mensch diese Verpflichtung hat, nach Wahrheit zu forschen, aber Tiere und so sind schuldlos und die Natur, die ist so wunderbar und so weiter. Ja, weil es diesen freien Willen, diese Plattform des Bewusstseins nicht gibt und alle Dinge kohärent mit ihrer Identität existieren. Identität im Sinne von das, wofür sie erschaffen sind. Das sind sie auch. Ein Grashalm ist in Tat, in dem, was er ist, im Bestand ist er das, was er sein soll. Ein Tier ebenso. Eine Katze verstellt sich nicht, die wird nicht fake. Katze ist real, die ist, was sie ist. Fake werden Menschen tatsächlich. Und Baha'u'llahs Aufgabe ist es, uns zu befähigen, diese Mechanismen, in denen wir uns selbst täuschen oder wie heutzutage diese ganze ja, Social Media Cloud ja auch sagt, dass wir dieses Fake-Sein eben dann dechiffrieren. Aber das funktioniert nicht natürlich, dass wir uns einfach nur bestimmten Parteien, Clubs oder Fußballvereinen oder so zugehörig empfinden, sondern diese wahre Identität, die wird dir bewusst, wenn du eben erkennst, zu welchem Zweck du erschaffen bist. Und diese Frage kann halt natürlich der Fußballvorstand nicht beantworten. Das kann natürlich nur der Offenbarer erklären, ja? Und dementsprechend liegt also die Erlangung der Identität, der wahren Identität, in der Zuwendung eben zur Offenbarung, die ja dann eben Frage und Antwort auf jede Frage bereithält, warum deine Identität, was deine Identität ist und wie du sie erlangen kannst und auf welche Art und Weise. Emmert bitte, ja.
Danke, du hast einiges gesagt, was du früher auch erwähnt hast, aber soweit ich mich erinnern kann, du hast erwähnt, Jahwe mit doppelt und so, das habe ich noch nie gehört. Kannst du das nur kurz erklären?
Ja, das heißt also im Endeffekt in dem Namen von Yahweh ist im Hebräischen und er besteht aus 4 Buchstaben, übrigens wie Allah im Arabischen auch. Und in diesen 4 Buchstaben steckt der Buchstabe H zweimal drinne. Und dieser Buchstabe wurde seit jeher in der jüdischen Mystik oder Theologie als besonders hervorgehoben, weil er eben in dem Namen, den man ja von Gott gar nicht ausspricht, man darf den Namen ja nicht sagen, deswegen hatte man andere Bezeichnungen für Gott bemüht, zum Beispiel Elohim oder so, ja. Und Jahwe oder Jehova, wie jetzt aus der Martin-Luther-Übersetzung dann fälschlicherweise dann transkribiert worden ist, phonetisch, also aus diesem Jahwe, da kommt dieser Buchstabe doppelt vor und der steht natürlich dafür, dass die Manifestation Gottes Das also steht für die Zwillingsmanifestationen, die beide die Erscheinung in dieser göttlichen Wirklichkeit oder dieses H in dem heiligen, unausgesprochenen Namen Gottes sind. Dieser Name Jahwe selber, der ist ja nur ein Vorreiter für das Prinzip des größten Namens, Emmat. Der größte Name, den kennen wir aus der islamischen Tradition, ist ja sozusagen einer von diesen, ist dieser eine hundertste Name von den 99 Namen von Gott im Islam, der nicht bekannt ist, den man nicht kennt, der ein Mysterium ist, der erst am jüngsten Tag enthüllt werden soll. Ja, natürlich, in Klammern sage ich, gab es diesen Mystiker im Islam. Der hieß Sheikh Armeli. Sheikh Armeli, ja? Sheikh Armeli hatte sich Sheikh Bahai genannt oder wurde als solcher bekannt. Der war kein Bahai, also der lebte ja vor Baha oder viele Jahrhunderte. Sheikh Bahai hatte gesagt, dass er hatte die Theorie gehabt, in seiner Theologie, in seiner Deutung, dass der verborgene Name von Allah, dass dieser besondere Name eben Baha sein muss, weil er in diesem Fastengebet von Imam Baharet vorkommt, den auch Imam Reza nochmal offenbart hatte. Und das ist sozusagen für die Schiiten dieses besondere Gebet, was in der Fastenzeit ge gesagt wird, wo 19 Namen von Gott gepriesen werden und der erste von denen ist Baha. Übrigens, das sage ich nochmal für die Feinschmecker wie Martha und Gabi und so weiter. Erika, dieses Fastengebet, diese 19 Namen von Gott, die dort im Islam, im schiitischen Islam genannt werden, die sind auch die Vorlage für die 19 Monatsnamen im Bahai-Kalender übrigens, ja? Und da wurde kam ja Baha als erstes vor, und Sheikh Bahai oder Sheikh Armeli kommt zu der Theorie, dass es unmöglich ist, dass der größte Name nicht der erste wäre, sondern irgendwann randomly in diesem Gebet vorkommen würde. Und weil es also diesen Hadith gab, dass der verborgene Name von Gott in diesem Gebet zu finden ist, kam er zu der Vorstellung, dass das der sein muss. Das heißt, alle Religionen hatten die Idee von einem verborgenen Namen. Diese Idee, das Prinzip dahinter finden wir sogar schon auch im Hinduismus, finden wir tatsächlich auch im Christentum. Also im Endeffekt dieses Konzept, ein verborgener, verhüllter, geheimnisvoller Name. Übrigens, für den stand ja auch in der Tradition Indiens zum Beispiel der Buch, dieser Ausspruch Om bei der Meditation. Das Verknüpfen mit dem Mysteriösen, mit dem, was jenseits von unserer Sinneswahrnehmung steht. Ja, das ist schon sehr nah an der Idee von einem transzendenten verborgenen Namen, ja. Mit dem man eben in Verbindung zu kommen sucht, den hatte schon das Judentum eben mit dem Namen Jahwe gleichgesetzt. Ein Name, der danach nicht mehr ausgesprochen werden durfte von den Gläubigen und für den andere Namen als Substitut herhalten sollten, aber der für die göttliche Identität steht. Und Baha'u'llah eben, Baha übrigens hat auch Emmat, vier Buchstaben, ist also dann sozusagen die Enthüllung, die Dekodierung von diesem verborgenen Namen Jahwe, wo das H zweimal vorkommt und dann eben ein Hinweis ist auf die Zwillingsmanifestationen, die dann beide, Bab und Baha'u'llah, eigentlich auf einem Level die Erscheinung des Göttlichen sind, ja. Soweit dazu. Sonst, ich meine, was wir jetzt gehört haben, bietet ja jetzt natürlich unendlich viel Raum, dass wir jetzt darüber noch mehr reden, also über die Namen, über die Geschichte von Adam und so weiter. Aber damit wir bei der Kitabe das Vertiefung bleiben, wenn das für die in Ordnung ist, für die Freunde, würden wir jetzt tatsächlich sogar übergehen zu Absatz 187. Es sei denn, jetzt fällt mir gerade auf, es sei denn, Rathori würde wirklich wollen, oder die anderen Freunde, dass wir den Lichtvers nochmal ganz schnell zum Gegenstand unserer Deutung machen, den ich vorhin versucht habe, konzeptuell so aus dem Gedächtnis wiederzugeben, aus dem Koran, dieses Licht über Licht. Und das, erinnert ihr euch, worum es geht? Dass wir gesagt haben, Allah ist ein Licht zwischen Himmel und Erde, sein
Ja.
Gleichnis ist wie ein Licht in einer Lampe. Erinnern wir uns? Ich kann den
Ja.
Vers dann aber nochmal versuchen dann zu sagen, ja?
Da hätte ich eine Frage zu, ganz kurz.
Bitte.
Es gibt ja in den Kirchen das ewige Licht, was immer brennt. Hat das damit zu tun auch? Wenn du jetzt gleich anfängst, kannst du das ja einflechten. Ich schalte mich weg und höre dir zu.
Ja, also ich meine, das Licht insgesamt ist, das ist sehr wichtig, dass du es erwähnst, das ist ja in jeder religiösen Tradition essentiell. Buddha heißt ja auch nicht zufällig der Erleuchtete oder Christus wird nicht umsonst das Licht der Welt genannt oder Mohammed hat ja nicht explizit aus einem anderen Grund diesen Vers im Koran auf diese Art und Weise offenbart und hervorgehoben oder dergleichen. So, das Konzept vom Licht, wie du richtig sagst, ist sehr entscheidend. Auch dieses zum Beispiel, dass es werde Licht und so weiter, wenn es um den Schöpfungsprozess der Genesis geht und dergleichen. Das sind natürlich alles sehr, sehr wichtige Aspekte. Und das Licht insgesamt sehr, sehr, sehr entscheidend. Auch dass Baha'u'llah Hossein Ali Nuri heißt. Also Nur heißt ja Licht und Nuri, weil er aus dem der Ortschaft Nur im Mazandaran kommt. Aber das ist kein Zufall. Auch da in der Biografie Baha'u'llahs sind diese Dinge natürlich für den Feinschmecker der Mystik keine Zufälle. Ja, das ist nicht, ich meine, Baha'u'llah hätte aus jedem anderen Ort auch in Iran kommen können, aber das ist tatsächlich, dass das der Namenszusatz von ihm ist. Das ist entscheidend. Oder zum Beispiel, dass der Zahlenwert vom Namen Bab 5 ist. Bab, BAB im arabischen Zahlenwert 5. Und jetzt festhalten, Elke, dass die Differenz zwischen den Worten Nur, was Licht bedeutet, und Nar, was Höllenfeuer bedeutet, die Differenz von den beiden Worten ist genau 5. Und der Bab hatte das aufgegriffen und erklärt in einem Tablett, wo es um diesen very Vers aus dem Koran geht, den Lichtvers, erklärte, dass er diesen Namen Bab unter anderem angenommen hatte, um der Menschheit zu zeigen, was seine Rolle ist. Und zwar die Menschheit aus dem Höllenfeuer, aus dem Zustand des Feuers, in den Zustand des Lichtes zu geleiten. Der Unterschied zwischen Feuer und Licht ist 5. Und der Bab sagt, ich bin diese 5, die es gebraucht hat, um euch vom Zustand der Hölle in den Zustand des Paradieses zu leiten. Ja. Aber jetzt also zu dem Vers. Ich sage nochmal, ja. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichtes ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührt. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will, und Allah prägt Gleichnisse für den Menschen, denn Allah kennt alle Dinge. Sehr berühmter Vers im Koran. Es gibt drei Verse im Koran, die haben Namen. Schwertvers, Thronvers und der Lichtvers, ja. Dieser Lichtvers, also Sure 34, Vers 35, ist sehr, sehr, sehr essentiell. 24, 35, ja. So, es gibt sehr viele Deutungen in den Bahai-Schriften dazu. Wir wollen an dieser Stelle kurz einfach nur auf einige prägnante eingehen an dieser Stelle, ohne dass das natürlich ausgelotet wäre. Das muss man vorwegnehmen. So, was hier sehr wichtig ist, ist also, wir nehmen das Alleroffensichtlichste erstmal vorweg. Gott ist ein Licht zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde ist Gott ein Licht. Und dann heißt es in der späteren Zeile des Verses, Licht über Licht. Gott führt zu seinem Licht, wen er will. Gott ist also ein singulares Licht, aber es heißt dann Licht über Licht. Ja, ist ja klar, auf was das hinweist. Dass die eine Wirklichkeit Gottes in zwei aufeinanderfolgenden Offenbarungen erscheint. Ja? Licht über Licht, also Bab, Bahá'u'lláh. Aufeinanderfolgend, konsekutiv ist Licht über Licht natürlich ein Hinweis auf die Zwillingsmanifestationen. Was soll das sonst heißen? Licht über Licht plötzlich, ja? Nur ala nur, das ist diese sehr berühmte Redewendung, die wir aus dem Persischen auch kennen. Wenn wir es noch nicht gekannt haben, jetzt zum Vokabular machen. Rhetorisch schreibt das auf. Nur ala nur, Licht über Licht, ja? Das will ich, dass du ganz häufig das sagst, ab jetzt im 19-Tage-Fest, wann immer irgendwas ist. Licht über Licht. So, also im Endeffekt. Das, was jetzt entscheidend ist, ist jetzt also dieses Gleichnis. Das Gleichnis von Allah, der ja ein Licht ist zwischen Himmel und Erde, ist wie eine Nische. Punkt 1, Nische. Worin, also ein Platz sozusagen an der Wand, ja, da ist eine Lampe drinne. Und diese, also wissen wir halt, wie man sich das so vorstellt in so einer Burg oder so damals oder so, ja. Da ist also eine Nische, da ist eine Lampe drinne und in dieser Lampe ist, und diese Lampe ist in einem Glas. Ja, dritte Sache. Und dieses Glas ist wie ein glitzernder Stern, also leuchtet, angezündet, und das ist das vierte, von einem gesegneten Baum. Einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen. So, was sind diese vier Ebenen? Das ist jetzt entscheidend. Warum werden diese vier Ebenen genannt? Erst Nische, dann Glas, wenn man so will, Lampe und die Lampe, wie sie halt angezündet worden war. Von einem Baum, der selber nicht angezündet wurde. Also Feuer hat es nicht berührt, heißt es ja. Aber es brennt. Ja? Was ist das? Diese vier Ebenen sind natürlich die vier Ebenen der Manifestation Gottes, aber spezifisch wird das sehr deutlich in der Offenbarung des Bab, wo diese vier Ebenen bei ihm sehr häufig zu finden sind. Sehr häufig. Wir haben darüber gesprochen, Emma wird sich erinnern, an dieser Stelle aber nochmal eine Wiederholung. Und zwar, der Bab hatte eben offenbart, dass die Manifestation einmal diese körperliche Wirklichkeit hat, dann hat sie einmal die Seele, wenn man so will, die Psyche oder so, dann den Geist. Und dann eben die Ebene des Herzens, was beim Bab immer das Weiteste ist, ja, wie es geht. Und diese Ebene ist dann also die göttliche Wirklichkeit des Menschen. Das heißt, der Bab selber sagte, körperlich ist er ein Bab, also einer dieser vier Tore, die nach dem Abwesen des 12. Imams zwischen dem Menschen und dem 12. Imam intervenieren sollten, vermitteln sollten. In der Seele ist er selber ein Imam, einer der 12 Imame sozusagen aus dem Heiligen Hause des Propheten. Im Geiste ist er ein Prophet, so wie Mohammed, Moses, Jesus. Aber im Herzen ist er selbst Allah, der Schöpfer vom Propheten Mohammed. Das heißt, diese vier Ebenen verdeutlichen, also Allah ist ein Licht zwischen Himmel und Erde, aber das Gleichnis des Lichtes für einen Reinhard Bimmershofer und für einen Schachnam, die ja nicht verstehen, was ist dieses Licht zwischen Himmel und Erde, manifestiert sich dieses Licht auf verschiedenen Ebenen. Je nachdem, was dein Level als Mensch ist, verstehst du Gott durch eine dieser Ebenen. Entweder durch seine menschliche Erscheinung, Hossein Ali Nuri oder Seyyid Ali Mohammed. Ja? Oder eben Joshua, Jesus meine ich jetzt, ja. Mohammed ibn Abdullah, die menschliche Identität. Das ist diese Nische. In dieser Nische befindet, also diese Nische ist ja alles, die menschliche Biografie, wo ist er geboren und so weiter, wann wurde er geboren und so, diese Welt des Seins, die menschliche Form des Offenbarers. Da befindet sich dann eben ein Glas, in diesem Glas eben die Lampe und die dann angezündet ist von einem Baum. Sehen wir, plötzlich ist auf einmal eine Dechiffrierung, also da ist eine Distanz fällt dann zwischen dem Gleichnis und dann etwas anderes. Was? Ein Ölbaum hat das also mit Öl versorgt. Da ist ja Öl drin, also in dieser Lampe. Das ist eine Öllampe halt, die leuchtet dann. Offensichtlich damals, das war vor Edison und Tesla und so, also keine Lampe, Rattori. Es geht hier also um diese Öllampe. Die wurde also dann angezündet, aber von einem Ölbaum. Und der Baum selber hat durch sein Öl, das ihm gespeist, diese Lampe, ist aber selber nicht Teil dieses unmittelbaren Prozedere, ja? Das heißt, da ist die Distanz zur Lampe in diesem Gleichnis und das ist die wahre Wirklichkeit des Offenbarers. Die steht, wie wir jetzt gerade bei IMH gehört haben, transzendent, jenseits von Raum und Zeit. Und deswegen heißt es auch, dass dieser Ölbaum nicht angezündet worden war durch ein Feuer, das es berührte. Es brannte aus sich. Und was heißt das? Der Urwille Gottes ist die Ur, Emma, gut zuhören, die Ursache für alle Ursachen. Alles hat eine Ursache, aber die Ursache der Ursachen ist der Urwille. Deswegen ist dieser Ölbaum auch der Sedratul Muntaha, der Baum, über den es hinaus keinen Weg mehr gibt. Das ist das Ende aller Dinge und der Anfang jeder Sache. Deswegen, das ist biblisch, dieses Gleichnis. Und was ich jetzt hier sage, ist die Erklärung von Alpha und Omega. Alpha, weil also aus dem Urwillen jede Ursache also vorausgesetzt wird, von dem Urwillen initiiert wird. Und er ist Omega, also das Letzte, weil es über diesen Ölbaum hinaus kein anderes Verständnis mehr für Gott, der ja jenseits dieses Gleichnisses steht, geben würde. Er gibt uns das Gleichnis, um zu verstehen, was er ist. Und da gibt uns diese vier Ebenen, dass die Manifestation ist. Aber jenseits des Gleichnisses kannst du Gott nicht verstehen. Ergo ist dieser Ölbaum auch das Ende von diesem Gleichnis. Und dann heißt es, Gleichnis kommt und dann am Ende, randomly plötzlich in diesem Vers, Licht über Licht. Das heißt, das Gleichnis, das Gott dir gegeben hat, wie du ihn begreifen kannst, das kommt zweimal im Bab und Bahá'u'lláh. Und Gott leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn er kennt alle Dinge. Unfassbar. Sehr spannend. Das heißt also im Endeffekt, dieser Lichtvers ist also ein Hinweis auf das Konzept Offenbarung, aber dann spezifisch nochmal Bab und Bahá'u'lláh. Und jetzt kommen wir nochmal zu Emmat, bitte.
Ich denke, so wie du das Konzept erklärst, ist es auch, wenn man zum Beispiel mit einem Atheisten redet und wenn es um die Schöpfung geht und dann kommt die Frage, ja, und wer hat den Schöpfer erschaffen, sozusagen. Dieses Konzept, glaube ich, erklärt möglicherweise einem Atheisten, dass sozusagen da hier aus ist, sozusagen. Ich kann es
Emma,
nicht erklären, oder?
das hast du
Aber
sehr gut
so,
nochmal
ja.
aufgegriffen und das muss schon mal hervorheben. Das habe ich heute mit Absicht gesagt an dieser Stelle. Natürlich war jetzt nicht klar, dass wir über den Pflichtvers reden werden, aber als es dann darum ging, habe ich mit Absicht gesagt, Ursache der Ursachen, weil das ist entscheidend. Du hast es sehr gut nochmal hervorgehoben, akzentuiert. Das Prinzip, dass es überhaupt in Raum und Zeit das Konzept von Kausalität gibt, also dass etwas überhaupt die Ursache für eine Wirkung ist, das nehmen wir einfach mal so hin. In der Naturwissenschaft, in jedem naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten wir mit diesem Prinzip, dass etwas Ursache für die Wirkung von einer Sache ist. Mathematisch, chemisch, biologisch, physisch, physikalisch, also das gibt es einfach. Aber die Frage stellen wir uns überhaupt nicht, was ist denn überhaupt die Ursache dafür, dass es Ursache-Wirkung gibt überhaupt? Also dass es das Prinzip, dieses Zusammenspiel überhaupt gibt. Dass es ein holistisches System gibt, wo es überhaupt eine Kausalität geben kann, muss ja auch verursacht sein. Und diese Ursache bezieht der Bab häufig in seinen Schriften, einmal als eine Beschreibung für die Transzendenz Gottes, als ein Argument für Gott, aber auch insbesondere auch auf theologischer Ebene auf sich selbst. Also, dass er also die Ursache für die Verursachung von Wirkungen und Ursache-Wirkung-Verkettungen ist, ja. Also, dass es überhaupt Kausalität gibt, muss Ursache. Aber das, was du jetzt gesagt hast, das geht nochmal an eine andere Ebene. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das heißt, im Endeffekt, Kausalität gibt es ja nur in Raum und Zeit, Emmert. Nur in Raum und Zeit gibt es so etwas wie eine Ursache-Wirkung. Wo diese Bedingungen überschritten werden, gibt es ja per se gar keine Kausalität. Also ist die Frage, wer den Schöpfer verursacht hat, absurd. Weil wenn es also kein System mehr gibt, in dem Kausalität zu Trage kommt, dann kann es also auch keine Ursache mehr für irgendetwas gegeben haben. Es sei denn, es gibt also eine absolute Entität, die selber die Ursache für alle Ursachen ist. Und dementsprechend, wenn es also auch, warum sagen wir zum Beispiel, es gibt keine Kausalitäten in diesem Sinne? Ja, weil es ja kein, wenn es ja kein Raum und Zeit gibt, dann ist alles entweder eine Absolutheit und wenn es keine Zeit gibt, kann auch nichts mehr aktualisiert werden. Aktualisiert meine ich jetzt, wie gesagt, nicht die F5-Taste, sondern dass etwas Potentialität ist, das dann in Erscheinung tritt. Eine Potentialität, die realisiert wird. Dafür muss es ein Maß der Veränderung geben. Wenn es keinen Raum und Zeit gibt, dann kann auch niemand den Schöpfer verursacht haben. Weil er war dann also keine Potentialität, die in Erscheinung tritt, wenn es keine Bedingung von Raum und Zeit gibt. Aber wenn jetzt wir annehmen würden, Emmert, der sogenannte Schöpfertitel, der Schöpfer, wurde auch verursacht, dann setzt es ja trotzdem voraus, dass es also auch jenseits dieses Begriffes eine Ebene gegeben haben muss, die dann jedoch selbst frei von der Kausalitätskette von Raum und Zeit steht. Und dann ist also eben das, was wir als Gott bezeichnen und nicht das, was der Mensch in diesem Gespräch dann als Variable für den Schöpfer gleichgesetzt hat. Das heißt, egal wie wir das Spiel machen, immer die Ursache für die Verursachung ist dann das, was du und ich in den Beischriften als Gott verstehen. Egal, ob wir jetzt sagen in dem Moment, das ist der Schöpfer oder das ist Gott, Allah, welche, diese Begriffe sind ja menschlich. Das heißt, wenn wir über diese Begriffe überhaupt reden, die Ursache im Endeffekt für alle Ursachen ist also die Erscheinung einer reinen, ist also die Wirklichkeit einer reinen Erscheinung und keine Potentialität mehr. Und deswegen kann es also für sie keine Kausalität gegeben haben. Vor allem, wenn es keine Zeit gegeben hat, dann hat es ja eh kein Maß der Veränderung gegeben. Also das, was also Schöpfer sein soll, ist ja keinem Veränderungsprozess unterstanden, wenn es ja keine Zeit gab. Wenn also die Zeit ein Faktor ist, der verursacht wurde, kann also die Ursache für den Faktor der Zeit selbst keinen Prozess der Aktualisierung erfahren haben. Und dementsprechend ist es nur logisch, wenn wir über dieses Thema sprechen, Existenz eines Gottes, entweder davon auszugehen, sie existiert per se gar nicht, diese Ursache für alle Ursachen, oder aber wenn wir über sie sprechen, dann ist natürlich dieser Gedanke kindisch zu sagen, wer hat den Schöpfer verursacht? Weil es gibt die Kausalität da nicht mehr auf dieser Ebene des Diskurses. Weil wir reden ja über die Ebene, wo die Kausalität existiert und das ist eine verursachte Sphäre. Oder aber sie existierte immer und es gab keine Verursachung. Aber wenn wir das annehmen, Emma, dann sind wir wieder bei dem Prototyp eines idealtypisch ewigen Gottes. Das heißt, egal wie ein Atheist auf dieses Thema zugehen will, mit dem richtigen Feingefühl, Handgriffen und der richtigen Argumentation kommen wir immer bei Gott an. Wenn wir sagen, Sphäre war immer, wurde nicht verursacht, ja dann ja, tada, da sind wir bei einem ewigen Prinzip. Aber was ist das Ewige, wenn es nicht Materie ist? Ja, dann sind wir wieder beim Gottesbegriff. Wenn wir sagen, es wurde verursacht, kommen wir wieder zu einer Ursache aller Kausalität, enden wieder bei Gott. Deswegen sagt ja Abdu'l-Bahá so deutlich bei Brief an Forel, eigentlich braucht es gar keine Argumente, weil das einfach zu klar ist, das Thema. Jeder Weg führt im Endeffekt zu dieser Ausgangslage. Aber weil halt eben die Menschen schwach sind oder beziehungsweise Wortstreit wollen oder was auch immer, muss man da Argumente hinzuziehen, um halt natürlich Bewusstsein zu schaffen. Aber sonst, sowohl der eine als auch der andere Weg, von links nach rechts, egal wie, von rechts nach links, wird uns zur Existenz einer transzendenten Wirklichkeit führen. Da gibt es keinen anderen Weg, ja. Ja. Wenn das zur Zufriedenheit von Emmert geklärt werden konnte, dann kommen wir zu Absatz 187, wenn das in Ordnung ist. Oder ist schon zu viel und machen wir heute für heute Schluss? Mal weiter, Kiumas? Okay, Kiumas, sag mal weiter. Aber nicht, dass Kiumas einer von diesen Studenten im Kurs ist, dann, der dann in der Pause dann so abgefangen wird von den anderen Studenten oder so, weil er wollte, dass es weitergeht. Und Leute wollten ein bisschen Pause oder schon Feierabend haben, ja. Aber wenn wir noch jetzt 20 Minuten haben, dann können wir den Tisch nutzen. Ja, dann können wir weitermachen auf 187.
Legt einem Tier nicht mehr auf, als es tragen kann. Wir haben für wahr eine solche Behandlung durch ein absolut bindendes Verbot im Buche verboten. Seid unter allem Erschaffenen die Verkörperung der Gerechtigkeit.
Ich glaube, dazu, Gabi, gibt es dazu Erläuterungen? Ja, ich meine, dann zu dem Absatz können natürlich die Freunde sehr, sehr viel teilen. Hat ja was mit, wie sagt man, der Lebensfreundlichkeit des einzelnen Menschen und seinem ethischen Betragen zu tun. Aber ein paar eingehende Gedanken dazu. Die Tugenden Gottes müssen sich gegenüber allen Geschöpfen in der Welt des Seins ausdrücken. Tugenden oder Eigenschaften von Gott sind ja nur Eigenschaften, wenn sie gegen allen Dingen zum Ausdruck kommen und nicht nur natürlich gegenüber meinen Freunden, gegenüber meinen Verwandten oder bei der Arbeit, einfach nur weil ich meinen Arbeitsplatz behalten will, versuche ich mal einfach so der Norm entsprechend tugendhaft zu sein. Sondern die müssen sich ja natürlich gegenüber allen existenten Entitäten ausdrücken. Nur dann sind sie ja wirklich Eigenschaften von Gott. Und in seiner Abhandlung, dem sogenannten Fisuluke Elohi Nummer 2, weil es gibt zwei Werke, die so heißen vom Bab, stellt seine Heiligkeit der Bab eine sehr innovative und universelle Maxime des Handelns auf. Und jetzt gut festhalten. Und er betont dabei, dass die Liebe zum guten Handeln selbst der Antrieb zur guten Tat des Menschen sein müsse. Das muss ich mal betonen. Das muss ein Ratori irgendwo auf seinen Kühlschrank schreiben oder so. Das ist jetzt magisch. Nochmal, die Maxime des guten Handelns bei Bab ist, dass die Liebe zum guten Handeln der Antrieb und die Motivation ist zur guten Tat des Menschen. Du tust das Gute aus Grund der Ästhetik vom Guten. Du tust das Gute aufgrund der Schönheit des Guten, ja? Diese Maxime bezieht sich jedoch nicht nur, sagt der Bab, auf zwischenmenschliche Aspekte, sondern sollte, wie er dann deutlich macht, das Handeln des Menschen in Bezug auf alle erschaffenen Dinge, den Pflanzen und den Tieren gleichermaßen leiten. Auch schon in Bajan hatte der Bab in aller Deutlichkeit verboten, einem Tier mehr aufzubürden, als es tragen kann, oder eben die Natur zu schänden. Ja, also das heißt, die Freundschaft mit der Natur, mit der Tierwelt, mit dem Mineralreich ist Teil der Ethik der Sache Baha'u'llahs und des Bab. Dieses Gesetz untermauert er des Weiteren mit dem Verbot, irgendeinem erschaffenen Wesen Kummer zuzufügen. Kein erschaffenes Wesen darf nach dir rufen und der Ruf bleibt ungehört. Katze, Hund, Baby, Mensch, insbesondere hebt der Bab übrigens Kinder hervor in diesem Moment, in diesem Zusammenhang und Tiere, weil die sich nicht zum Beispiel an irgendeinen Gerichtshof oder so wenden können, sagt er dann Abdu'l-Bahá in Deutung dessen, Erklärung dessen dann, sondern weil sie eben hilflos sind. Je hilfloser die Entität, desto größer deine Verantwortung. Und übrigens, das ist der Grund, warum Universalhaus der Gerechtigkeit im Prozess des Gemeindebildungsniveaus von Begleitung spricht. Begleitung bedeutet, je hilfloser ein Wesen, desto stärker muss deine Zuwendung sein. Und dieses, dass wir dann so weit begleiten, dass jemand selbstständig dann in der Bahá'í-Gemeinde Aufgaben schultert und so und selber die Ursache für die Hilfe anreißt, das ist diese Idee dass man lebensspendend wirkt. Das ist die Verantwortung eines Geschöpfes gegenüber der Schöpfung. Je hilfloser jemand im Bewusstsein gegenüber der Wahrheit, desto mehr musst du Lehrarbeit natürlich machen. Und je hilfloser jemand im materiellen Sinn, desto mehr musst du sich seiner annehmen. Deswegen auch dieses Konzept, wenn du Gutes tun willst für die Seele eines Menschen, der gestorben ist, dann stifte wohltätige Einrichtungen oder spende oder so weiter, ja. Das heißt also, die Zuwendung zu den hilflosesten Faktoren der Gesellschaft ist umso größer ein Segen für den Einzelnen. Und dann gibt es natürlich da verschiedene Ebenen, wie der Mensch tätig sein kann. Die Haltung gegenüber Tieren, zu der Baha'u'llah eben die Menschen in Fortsetzung des Bayan nun an dieser Stelle zu erziehen trachtet, spiegelt seine Lehre im Hinblick auf alles Erschaffene wider. Eine Haltung, die vom Geist der Güte, der Liebe, dem Mitgefühl und der Gerechtigkeit beseelt sein muss. Die Freundlichkeit also gegenüber den Tieren in der Ethik Baha'u'llahs und im Entfaltungsprozess der geistigen Bestimmung des Menschen hat eine sehr, sehr, sehr hohe Bedeutung inne. Und die Bedeutung ist so groß, dass eben seine Heiligkeit Baha'u'llah im Kitabe Iran eigens als ein Kriterium für die wahre Suche nach Wahrheit auch die Güte zu den Tieren nennt. Kennt ihr die Stelle, wo Baha'u'llah sagt, also es ist ja ein langer Absatz, wo es um den wahren Sucher geht, und dann sagt Baha'u'llah an einer Stelle, dass der Mensch gütig sein soll zu den Tieren, also der wahre Sucher, wie viel mehr noch zu dem Menschen, der mit der Macht der Sprache begabt ist, ja? Das heißt also im Endeffekt, es ist eine Schlüsselkompetenz, um empfänglich für die Wahrheit zu sein, die Güte gegenüber der Schöpfung. Und dementsprechend erfordern also die Suche nach Gott und die Nähe zum Meistgeliebten, dass der Mensch allen erschaffenen Entitäten und Mitgeschöpfen in einem Geist begegnet, wie auch Gott auf die Dinge schaut. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, was wir heute gehört haben. Das ist einfach so ein Nebensatz. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss den Dingen in der Welt des Seins in jenem Geist begegnen, in den Gott auf die Dinge schaut. Der Bab sagte in seinem Werk Fi Suluke Elohi, wo es um diese universale Maxime geht, jetzt gut zuhören, Sei gegenüber allen Geschöpfen so, wie Gott gegenüber sich selbst und der Schöpfung ist. Das ist sehr heftig. Wie Gott gegenüber sich selbst und der Geschöpfe ist, so sollst du gegenüber dir selbst und den Geschöpfen sein. Höher als das hat kein Philosoph jemals in einer Ideologie, einer Maxime erklärt. Und höher als das wurde auch noch nie die Stufe des Menschen hervorgehoben. Ja, gegenüber sich selbst und der Schöpfung so zu sein, wie Gott gegenüber sich selbst und der Schöpfung ist. Und dieser Satz übrigens, ich wollte es gerade sagen, jetzt hat Rhetorik gefragt, wo steht diese Stelle? Das ist aus dem Fis Suluke Elohi von seiner Heiligkeit im Bab. Aber der Geist dieser Aussage, Fis Suluke Elohi Nummer 2, aber der Geist dieser Aussage kommt auch im Kitabe Bayan vor, vom Bab, einige Male tatsächlich. Und das Interessante ist, wenn man jetzt diese Geistesrevolution des Bab durch diese Aussage in Betracht zieht, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie oft wir das jemals in der Bahá'í-Gemeinde über die Lippen gebracht haben oder wie oft das jemals zum Thema wurde oder so. Diese Aussage des Bab gegenüber den Geschöpfen und sich selbst so zu sein, wie Gott gegenüber sich selbst und der Schöpfung ist. Das ist eine sehr, sehr, sehr zentrale Aussage. Das ist eine sehr wichtige Aussage für unser Verständnis von der Bahá'í-Ethik, der Maxime des guten Handelns, jetzt, wenn wir Kant hinzuziehen wollen, und wie sie vom Bab eben beschrieben wurde. Bei Kant ist ja die Maxime auf den Menschen ausgerichtet. Beim Bab ist sie auf alle Dinge, auf Kolleschei ausgerichtet. Alle Dinge in Raum und Zeit haben das Recht inne, dass du ihnen so begegnest, wie Gott den Dingen begegnet. Das ist unfassbar. Und das macht natürlich dann schon traurig, wenn man das jetzt hört und dann halt natürlich sich bewusst wird, ja, so sind wir halt einfach nicht. So sind wir nicht mal gegenüber uns selbst als Bahá'í in der Bahá'í-Gemeinde oder so zum Beispiel. Oder gegen unsere Verwandten oder dergleichen, Familie oder so. Gegenüber uns selbst, ja. Das ist halt dann natürlich das Level, zu dem wir uns hinerziehen müssen.
Darf ich was sagen?
Ja? Bitte.
Also, ich weiß, dass die Psychologen zum Beispiel, die Menschen, die von sich behaupten, ich bin Gott, ne, die werden automatisch als schwerstkrank hingestellt. Und da sagst du jetzt zu, was erklärst du uns? Ich weiß, dass kranke Menschen zum Beispiel, wenn sie sagen, ich bin Jesus oder so, kenne ich zufällig. Dann werden die als schwerstkrank hingestellt.
Ja, ich meine also, dass wir als Menschen alle natürlich auch so, also auch mehr oder weniger also verwirrt, überfordert, desillusioniert sein könnten oder dergleichen. Das ist ja, das ist einfach dahingestellt. In dem Aspekt der Ethik Baha'u'llahs und des Babs geht es ja darum, dass du dich mit den Eigenschaften des Guten in einem absolut, ich sag schon fast totalitären Sinne identifizieren lernst, ja. Und natürlich ist so ein Bestreben, Erika, von dem Geist getragen, dass ich, egal was ich tue für die Menschheit oder für die Schöpfung, es immer noch zu wenig gewesen ist. Also so ein Gedanke, so ein wahres Verständnis von der Vereinigung mit dem Göttlichen, lässt dich ja gar nicht glauben, dass du damit eins wurdest. Das ist zwar dann die Maxime und deine Pflicht und deine Verantwortung, aber du weißt, wir als Bahai, und das ist ja dafür hält ja das Vorbild von Abdu'l-Bahá her, dass du dem ja nicht ohne weiteres gerecht wirst. Und ein solcher Geist ist natürlich von dem Gedanken beseelt, egal wie viel ich für die Sache Baha'u'llah tue, egal wie viel ich für die Menschheit tue, es wird eh nicht der Gnade entsprechend, die ich erfahren durfte. Ja? Für das Lebensgeschenk, für alle Gnadengaben, die mir Leben zuteil geworden sind und vor allem, wenn wir jetzt von uns als Baha'i reden, dafür, dass wir die Baha'i-Sache kennen dürfen. Ja? Das heißt, es ist eine grundsätzlich ganz andere Haltung, aber die universale Ethik dahinter, die ist trotzdem nach wie vor, ja, genau wie ich es gesagt habe, dass du gegenüber dir selbst und der Schöpfung so sein sollst, wie Gott gegenüber der Schöpfung ist. Was heißt das denn, Erika? Das heißt also, dass du also einerseits zu dir selbst unendlich, dich selbst unendlich edel behandelst, dir selbst bewusst wirst, dass du es verdienst, mit Respekt und Seelenadel von dir selbst auch behandelt zu werden. Und natürlich, dass du diese Haltung, die Gott gegenüber der Schöpfung hat, dass er unendlich vergebend ist, dass er unendlich geduldig ist mit den Geschöpfen, dass du weißt, du hoffst, dass Gott auch geduldig mit dir selbst ist, das muss sich natürlich im Geiste deines Handelns gegenüber den Mitmenschen ausdrücken. Das ist natürlich grundsätzlich anders, als wenn jemand natürlich aus narzisstischen Zügen heraus sich natürlich mit Gott oder mit einer absoluten Entität oder dergleichen gleichsetzt. Ja? Das ist eine Haltung, die deinen Lebenswandel prägen soll, sodass andere von deinem Wesen Nutzen ziehen. Nicht, dass du sozusagen mehr Bürde auf die Schultern anderer legst oder dergleichen. Deswegen geht das natürlich von einer von einer narzisstischen von einem Krankheitsbild weicht das natürlich vollends ab. Das ist sozusagen eine absolute realitätsnahe Haltung, Erika. Sogar ganz im Gegenteil. Das ist natürlich völlig abseits von dem ist, was du als Beispiel genannt hast. Es ist eine sehr realitätsnahe, nahbare Empfindung, in die wir in dem Beispiel von Abdu'l-Bahá wiederfinden, der sehr nahbar für seine Mitmenschen gewesen ist, obgleich ihn solch eine Souveränität ausgemacht hat, dass jeder andere in seiner Gegenwart eingeschüchtert und verunsichert war, aber sich trotzdem in seiner Gegenwart wie bei einem Freund empfunden hat, bei einem Verwandten, bei einem Vater, einem Bruder, ja. Und das ist natürlich der Maßstab, zu dem wir hier uns hinerziehen sollen, uns mit diesen Eigenschaften, die wir Gott zuschreiben, so zu identifizieren, dass eben alle Dinge von unserem Wesen profitieren, von uns Nutzen ziehen, so wie die ganze Schöpfung von der Existenz Gottes Nutzen zieht. Ja. Und natürlich eine ganz wichtige Haltung, das ganz wichtige Schlüsselwort hier ist die Bedingungslosigkeit. Zum Beispiel, dass eben die Sonne Licht gibt und keinen Unterschied macht. Wer hat Sonne mehr verdient? Wer hat Sonne weniger verdient? Wer war heute gut, wer war gestern schlecht oder so, ja? Sondern die Sonne gibt und ungefragt gibt sie. Und dieses Beispiel ist also in der natürlichen Welt, stellt im Endeffekt ein bisschen das Prinzip konzeptuell der Gnade Gottes dar, die eben freigebig geschenkt wird und keinen Unterschied macht, ob jemand ein Sünder ist oder nicht. Weil eine Sache dürfen wir ja nicht vergessen, Erika. Gott, wie Baha'u'llah häufig hervorhebt, ist gegen die Sünde per se, gegen das Schlechte. Aber er verabscheut nicht den Sünder selbst. Natürlich ist Baha'u'llah sich ja bewusst, er hat ja die Welt erschaffen. Es ist eine Welt, in der wir zu Fehlern neigen. Misa Yahya wird hier, wurde zwei Abschnitte vorher erwähnt, drei Abschnitte vorher, und wurde zur Rückkehr zum Gnadenhof Baha'u'llahs eingeladen. Baha'u'llah weiß ja, wie die Geschöpfe sind. Er weiß ja um unsere Schwäche. Er weiß ja, dass Schachner Millionen Fehler in sich trägt, auch wenn er jetzt hier zum Beispiel bei der Vertiefung einfach mal kommt und dann 1,5 Stunden vielleicht einfach mal sowas erzählt. Ja, im Endeffekt, er weiß ja diese Dinge und dementsprechend gibt er uns ja auch die Chancen, an unseren Fehlern und an den Missständen unseres Charakters ja auch zu wachsen und an uns zu arbeiten. Und dementsprechend also geht es darum, wenn es heißt also, dass wir gegenüber der Schöpfung so sein sollen, wie Gott gegenüber den Geschöpfen und sich selbst ist. Das ist einmal die Haltung mir gegenüber und das ist natürlich sehr entscheidend. Und das andere ist, und im Gegenteil, diese Haltung, Erika, soll ja den Menschen davor bewahren, in Krankheitsbildern zu fallen, in Depressionen, zu schlechte Gewissen, zu hart zu sich selbst zu sein, sich selbst zu verurteilen. Und deswegen, wenn man sich ja selbst verurteilt, sich selbst unzufrieden ist, da kommen ja diese ganzen Krankheitsbilder ja zum Ausdruck, dass man mit seinen Mitmenschen nicht unumgänglich ist, dass man einfach dass man sehr schwierig ist im Umgang mit seinen Mitmenschen, weil man natürlich sich selbst verurteilt, selbst verabscheut, aber das projiziert auf seine Mitmenschen, die vielleicht auch diese oder jene schlechte Eigenschaften in sich tragen, die uns im Endeffekt an uns selbst erinnern und andere Dinge. Ja, also nur beispielhaft zu sagen. Also das heißt, im Endeffekt ist das Thema sehr, sehr tief. Es geht ja also darum, dass man natürlich ein richtiges Verhältnis zu sich selbst hat, aber dass man eine bedingungslose Geduld mit seinen Mitmenschen hat. Ja, so wie Gott also bedingungslos geduldig mit dir ist und dir auch 80, 90, 100 Jahre Zeit gibt, damit du Tag für Tag vielleicht ein bisschen an dir selber wächst, ja. Und du auch dann als Mensch natürlich nicht an den Tagen, wo du mal schlecht warst, beurteilt wirst von Gott, sondern dass das Leben von dir in der Summe ja auch in Betracht gezogen wird. Dass es Momente gab, in denen der Einzelne herausragend gewesen ist, auch wenn er 20 Jahre vielleicht addicted war, süchtig war, Schlechtes getan hat oder so, schlecht zu seinen Mitmenschen war. Ja, aber vielleicht gab es ja einzelne Momentaufnahmen, wo er auch Gutes getan hat. Und diese zählen ja dann vor Gott, ja? Und das heißt, im Endeffekt soll das bei uns genauso sein. Wir sollen ja auch in Betracht ziehen, dass eben also im Endeffekt ein Mensch ja nicht nur die Summe seiner schlechten Eigenschaften ist und der Momente, wo er halt dann eben im Ringen mit seinem niederen Selbst dann verliert, sondern es gibt tatsächlich wenige, vielleicht flüchtige Momente, wo er auch eben im Ringen mit seinem Selbst die Oberhand hatte. Und auch diese Momente verdienen, hervorgehoben zu werden in der Betrachtung eines ganzen Lebens von einem Menschen, ja? Und
Merci.
das sind so diese Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber Elke, ja, bitte zu dir.
Das Ganze ist doch überschrieben mit den Augen Baha'u'llahs sehen,
Ja.
was wir vor zwei Sessions hatten.
Richtig.
Ne?
Ja.
Dankeschön.
Absolut. Das ist eigentlich die Erklärung dessen, ja. Ja. Genau, also im Endeffekt, so dieses ethische Thema ist jetzt unendlich lang, aber um bei dem Absatz nochmal zu bleiben, ja, wir haben hervorgehoben, dass also die Suche nach Wahrheit, die im Kitab Iran mit der Liebe auch zu den Tieren als Sinnbild für die ganze Schöpfung auch erwähnt wird, der Lehre des Bahá'í-Glaubens entsprechend ist alles Erschaffene in Wechselbeziehung miteinander verknüpft und ihrer Wirklichkeit nach aufeinander abgestimmt. Gott hat die ganze Schöpfung als eine Entität, als eine Einheit erschaffen. Es ist also so, dass alle Dinge irgendwie miteinander zusammenhängen. Auch physikalisch wissen wir das mittlerweile. Das ist also im Sinne von, dass aus dem Sternstaub oder so alles Leben hervorgeht und dass wir das auch in uns tragen, dass kosmisches Material, das recycelt wird, auch Teil des menschlichen Körpers ist und es im Endeffekt irgendwie das ganze Universum dann doch auch in der einzelnen Person steckt und dass wir eben im Endeffekt alle anderen Teilelemente des Seins auch mit uns tragen und so weiter und dass wir eigentlich im Endeffekt alle irgendwie miteinander verknüpft und verbunden sind. Das heißt also im Endeffekt die Verwirklichung der Einheit der Menschheit. Und die Errichtung des Königreiches Gottes auf Erden hängen deshalb auch nicht in geringem Grad mit der kollektiven Wertschätzung und dem Respekt des Menschen gegenüber der Natur und allem erschaffenen Leben zusammen. Und natürlich das Wort Nachhaltigkeit ist hier wieder ein Schlüsselbegriff in dem Zusammenhang, ja? Abdu'l-Bahá bestätigt dieses ethische Grundprinzip auch an einer anderen Stelle, indem er ein Gedicht zitiert, und das geht dann wie folgt: Nur in der Not tritt du die Natter tot. Zu jeder Zeit erspar dem anderen Leid, sei stets bereit, die Ameis selbst zu schützen, um wie viel mehr sollst du dem Bruder nützen? Ja? Das heißt, alles, was der Mensch in der Welt des Seins tut, wenn er etwas aus der Welt des Seins konsumiert, irgendwie also sich zu Nutzen macht, adaptiert an seine eigene Lebenswirklichkeit, muss im Idealfall einen höheren Zweck erfüllen. Einfach Sachen verschwenden oder einfach so Grashalm rausreißen oder die Natur kaputt machen, eine Rose töten, einfach so Tiere schänden oder dergleichen. Wenn es keinen höheren, lebenserhaltenden Zweck innehat, wenn da kein Mehrwert dahinter ist, dann sagt Abdu'l-Bahá, dann ist das, natürlich muss der Mensch sein eigenes Denken dahinter fragen, ja. Also im Endeffekt, wir sind nicht so radikal, dass wir so sagen, der Mensch ist also, teilt alle Merkmale mit den früheren, mit den anderen Ebenen teleologisch und deswegen ist alles auf dem Level des Menschen zu betrachten. Der Mensch hat schon das Recht inne, genauso wie das Tier im Tierreich auch profitiert von dem Pflanzenreich, ist es so, dass jedes Reich natürlich in seiner Disposition seine Erfüllung darin findet, in dem nächst höheren Reich aufzugehen. Abdu'l-Bahá nennt ja ein essentielles Beispiel. Geht gar nicht also auf einzelne Fragen ein, aber soll ich jetzt das machen oder jenes machen? Er sagt, allein schon der Fakt, dass Bakterien, Mikroben Teil unseres menschlichen Organismus sind und mit jedem Atemzug von uns konsumiert werden, zeugt ja davon, dass der Mensch Hoheit innehat über das Tierreich und alle anderen Sphären und dass alle anderen Sphären dafür wirken, zwangsläufig, determiniert durch die Natur, dass eben das menschliche Leben erhalten bleibt. Ja? Das heißt natürlich in der teleologischen Stufenordnung, also teleologische Stufenordnung ist ja von Aristoteles, da hat es schon alles so seine Rolle, seine Funktionalität in der Welt des Seins. Was natürlich von Bahá'u'lláh und Abdu'l-Bahá und auch dem Báb verworfen wird, ist natürlich das radikale Ausnutzen, das Schänden, das Verschwenden und so weiter. Alles, was wir machen, aber da kein Mehrwert dahinter ist oder dergleichen. Dieses Destruktive im Menschen, das eben wird nicht gut geheißen, ja. Einfach dieses wahllose Zerstören oder so, ja. Von der Natur, aber ohne, dass es natürlich in einem rechten Sinne einen Nutzen bringen würde oder dergleichen, ja. Das heißt, im Endeffekt geht es um diesen Geist. Der Meister legt an verschiedenen Stellen in seinem Zen-Schreiben auch wiederholt dar, wie erhaben das Prinzip der Güte gegenüber den Tieren ist. Er sagt explizit, dass die Geliebten Gottes ihre Gnade und ihr Erbarmen nicht allein auf ihre Mitmenschen beschränken dürfen, sondern ebenso auf alles erschaffene Leben ausdehnen müssen, ja? Denn in allen physischen Aspekten, wie dem Empfinden, so untermauert er, sind sich Mensch und Tier vollkommen gleich, ja? Und auch führt er aus, dass der Mensch grundsätzlich zu Sünde und Verfehlung imstande ist und dazu neige, das Tier hingegen, da es nur im Rahmen der von der Natur abgesteckten Instinkte handelt, schuldlos sei, von Sünde frei sei. Und ohne Frage, so folgert Abdu'l-Bahá, müsste man zu den Unschuldigen, denen Leid auferlegt wird, gütiger sein. Also wenn die Tiere hilfloser sind und schuldloser sind, dann erfordert die Gerechtigkeit, dass man zu denen noch gütiger ist, ja? Weil die können sich ja nicht selbst helfen oder so, ja? Und auch hebt er hervor, dass Zuneigung und Freundlichkeit grundlegende Attribute des Himmelsreiches sind und so vom Menschen in der Vorbereitung auf sein Nachleben entwickelt werden müssen. Und diese göttlichen Eigenschaften jedoch machen keinerlei Unterschied unter allen erschaffenen Dingen, sondern wirken auf die gesamte Schöpfung, so wie die Sonne allen Dingen gleich Licht spendet, obgleich sie primär für die Existenz des Menschen als Krone der Schöpfung existiert. Ja, die Sonne existiert für den Menschen. Für das Leben des Menschen, damit das möglich ist, aber gibt allen Dingen Licht. Und genauso sollen die himmlischen Eigenschaften, die auf den Menschen ausgerichtet sein sollen, natürlich trotzdem alle erschaffenen Dinge umschließen. Nur dann sind sie wirkliche Tugenden. Sonst ist es selektiv und keine Tugend dann, ja? Und deshalb ist es in dieser Sendung auch allgemeine Pflicht, sagt Abdu'l-Bahá, die Kinder von frühestem Alter an zu erziehen, gütig zu den Tieren zu sein. Abdu'l-Bahá sagt explizit, Eltern haben die Pflicht, Kinder zur Tierliebe zu erziehen. Nochmal, Eltern haben die Pflicht, Kinder zur Tierliebe zu erziehen. In einer Weise, dass sie, wann immer sie dem Leiden eines Tieres gewahr werden, das krank ist oder so, zu diesem Tier eilen, um es zu pflegen. Sollte das Tier dursten, so würden die Kinder es freiwillig tränken. Sollte das Tier Hunger haben, werden die Kinder es nähren und wenn es Erschöpfung aufweist, dann werden sie es zur Ruhe kommen lassen und die Tiere wie Freunde behandeln. In diesem geheiligten Absatz des Kitab das nennt dann seine Heiligkeit Baha'u'llah die Verinnerlichung von Gerechtigkeit, zu deren Verkörperung der wahre Gläubige gegenüber allem Erschaffenen werden soll, als Grundsatz seiner Ethik, die Gerechtigkeit. Und weil wir auch langsam zum Schluss kommen, dieses Attribut scheint in diesem Absatz in etwa auch Erwähnung zu finden, da es als Prinzip mit dem ersten Satz des Absatzes korreliert. Die Gerechtigkeit korreliert mit dem ersten Satz, in dem der Nutzen von Tieren angesprochen wird. Ob nun beispielsweise Baha'u'llah in vorhergehenden Abschnitten die Könige zum rechten Betragen gegenüber den Untertanen aufruft, mit der Verpflichtung von der Zahlung des Rechtes Gottes die Schere von Arm und Reich zu überbrücken sucht, oder aber wenn es so darum geht, dass die Sklaverei abgeschafft wird, immerzu geht es im Kitab das um die Befreiung aus dem Joch von Ungerechtigkeit und der Etablierung von Gerechtigkeit. Und auf dieser Gerechtigkeit fundiert auch das gesamte Prinzip der Weltzivilisation, der neuen Weltordnung, der göttlichen Kultur. Und in diesem Licht nun wird die Gerechtigkeit, die im Grunde eigentlich in jedem einzelnen Abschnitt des Kitab das als Leitprinzip Geltung fand, man könnte eigentlich den gesamten Kitab das dementsprechend als Erörterung von dem oder als göttlichen Diskurs von Gerechtigkeit begreifen. Das wird nun über das Level des Menschen hinausreichend auch auf die Tierwelt und dadurch folglich auf alle Ebenen des Seins übertragen. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr spannend und bewegend festzuhalten, dass seine Heiligkeit Abdu'l-Bahá selbst tiefe Liebe zu den Tieren verspürte. Abdu'l-Bahá hat übrigens auch selber Katze, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, wenn ihr in Haifa wart. Und als er Meister in Chicago war, hat er explizit gewünscht, dass man ihn zu einem Zoo bringt, damit er die Tiere sehen kann. Ihr wisst ja, in Deutschland war Abdu'l-Bahá auch in der Wilhelma in Stuttgart in diesem Zoo, ja, um die Tiere zu sehen. Und dort angekommen, also in Chicago jetzt, soll Abdu'l-Bahá sich so sehr gefreut haben, die verschiedenen Tiere zu sehen, beschreiben die Gläubigen, also dass sie so selten gesehen haben, dass Abdu'l-Bahá so aufgeregt war. Und da sein Besuch in den Frühling fiel, sagte man ihm tatsächlich, dass die meisten Tiermütter in dieser Zeit ihre Kleinen gerade ausgetragen haben und dass sie dann sehr behutsam gegenüber Fremden sind, weshalb manche Tiere eher sich im Zoo dann halt scheuen. Dies störte Abdu'l-Bahá keineswegs, wird dann berichtet. An jedem Gehege, an dem er stehen blieb, so berichten dann die anwesenden Freunde, eilte die Tiermutter zu Abdu'l-Bahá hin und nur zu ihm und zeigte ihm ihren kleinen Säugling, ja? Oder die Säuglinge, wird explizit hervorgehoben. Und sobald jedoch andere Begleiter sich dem Gehege näherten, weil sie so schockiert waren, was ist das für eine Szene? Die Tiere kommen zu Abdu'l-Bahá, rannten die Tiere zurück dann in Sicherheit. Eine andere und ähnliche Begebenheit, welche die Sanftheit der Zentralgestalten gegenüber der Tierwelt und die unwiderstehliche Anziehung der Tiere zu ihrer Erhabenheit widerspiegelt. Und das ist ja interessant, weil die sagen ja, die Tiere, die sind nicht so wie die Menschen und so. Aber irgendwie fühlen sie auch dass sie in der Gegenwart einer schöpferischen Kraft sind, dass sie in der Gegenwart ihres Schöpfers sind. Und da ist diese Geschichte sehr spannend, die trug sich zu, als dem Bab ein Pferd vorgeführt wurde, das sich allgemein bekannt nicht zähmen ließ. Ihr kennt diese Geschichte aus Nabils Bericht. Ich schlage das schnell auf. Nabils Bericht, Band 2 lesen wir das, ja? Und da heißt es, als der Bab eines Freitags zum öffentlichen Bad ging, befahl der Prinz, der den Mut und die Kraft des Bab auf die Probe stellen wollte, weil er hatte ganz viel gehört, dass der Bab ein übernatürliches Wesen ist, dass er unglaubliches Charisma hat und sehr, 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 sehr übermenschliche Dinge kann, ja. Er wollte irgendwie den Bab auf die Probe stellen und er hat seinem Stallknecht gesagt, er soll ihm eines seiner wildesten Pferde zum Reiten geben. Aus Sorge, dass dem Bab ein Leid geschehen könnte, trat der Diener heimlich zu ihm und versuchte ihn davon abzubringen, ein Pferd zu besteigen, das schon die tapfersten und geschicktesten Reiter des Hofes abgeschworen hatte. Hab keine Angst, lautete die Antwort des Bab. Tu, wie dir befohlen worden ist und befiehl uns der Obhut des Allmächtigen. Die Einwohner von Urumiye, da fand es statt, die von der Absicht des Prinzen verständigt worden waren, drängte sich auf den Marktplatz voller Neugier, was mit dem Bab geschehen würde. Als ihm das Pferd gebracht wurde, ging er ruhig darauf zu, ergriff es am Zaum, den ihm der Stallknecht reichte, streichelte das Pferd zärtlich und setzte seinen gesegneten Fuß in den Steigbügel. Das Pferd stand still und regungslos bei ihm, als ob es um die Kraft wüsste, von der es beherrscht wurde. Die Menge, die diesem höchst merkwürdigen Schauspiel zusah, bestaunte das Verhalten des Tieres und legte Zeugnis ab für die übernatürliche Macht des Bab. Ja. Und in diesem Sinne kommen wir zum Ende unserer Session heute. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gehört. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr da wart, geschätzte Freunde. Wenn es Gedanken oder Anregungen noch ganz schnell gibt, haben wir vielleicht noch ein, zwei Minütchen. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche.
Entschuldigung, ich muss sagen, dass ich nächste Woche leider nicht teilnehmen kann.
Oh je.
Ja, ich muss meine Hunde um 7 Uhr jemand anderem geben, weil ich am Montag dann ins Krankenhaus gehe für ein paar Tage.
Also sollen wir dann die Woche drauf wieder weitermachen?
Verschieben wir das bitte, machen wir 14 Tage. Dankeschön, ich würde gerne auch den Abschluss.
Das ist der Abschluss dann vielleicht.
Stimmt ja. Ach, da
Ja.
habe ich vorhin gar nicht dran gedacht. Ich wollte einfach dich unterstützen.
Ja,
aber das wäre natürlich,
geht
vielen
uns
Dank, ein
gut.
großes Geschenk an
Das ist
mich.
Ostersonntag, ne?
Ja.
Ich tippe sogar, dass das nächste Mal unser letztes Mal wird. Maximal zwei Sessions haben wir noch, aber vielleicht ist das nächste Mal schon das letzte Mal. Mal
Denke
sehen.
ich nämlich auch.
Ja.
Dann
Würden wir uns am
werden wir besprechen, was wie weitergeht, oder?
6. April würden wir uns dann sehen. Habe ich das jetzt richtig?
Ja.
Ja.
Wenn wir uns
So.
in 14 Tagen sehen und das eventuell die letzte Session sein sollte, ich hatte ja einmal damals in der Nibelungengruppe geschrieben, also wenn die Freunde wollen, müssen wir jetzt nicht verpflichtet fühlen, aber dann geht ja eine 3 Jahre Odyssee ja zu Ende und ob es möglich ist für die Freunde dann nochmal ein paar Gedanken, also vielleicht mal in so halben Absatz oder so für sich mal zusammenzuschreiben und dann halt, wenn man will, dann mal zu teilen, was man so alles mitgenommen hat aus der Vertiefung für sich.